ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer unverschämt langen Sommerpause, die wir uns gegönnt haben, begrüßen wir euch heute zu unserer 23. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bosmann. Und diesmal haben wir etwas Besonderes für euch. Wir sind nämlich heute nicht allein, sondern im Tandem unterwegs. Unsere 23. Folge ist eine Kooperationsfolge mit Plattsport. Plattsport, wem muss ich das sagen, ist ein Sportpodcast. Es geht dort sehr kontrovers um alle Sportthemen, vorzugsweise allerdings Fußball. Und heute tun sich die Experten aus dem Sport und dem Sportrecht zusammen, um über ein aktuelles und sehr heiß diskutiertes Thema zu sprechen. Ich übergebe für die einleitenden Worte an Plattsport und Martin Tetzlaff.
Ich bin Martin Tetzlaff von Plattsport für die Liebling Bosmann Hörerinnen und Hörer. Und hier sind mit mir zu meiner Rechten
Fabian Reinholz
und zu meiner Linken.
Ja, hallo Holger Jakob, hallo.
Ihr beide seid Liebling Bosmann. Euch stellen wir nochmal vor für meine Leute und für eure Leute, die kennen euch ja.
Ja, genau, aber wir sind ja nur ein Teil der Band. Zwei Liebling Bosmann Bandmitglieder sind leider heute nicht dabei. Deswegen Fabian und ich heute.
Die beiden sind im Urlaub.
Und wir sind jetzt quasi so eine Art Supergroup. So aus mehreren Bands zusammengesetzt.
All-Stars, aber das wird sich erst zeigen, ob sich das erfüllt dann auch.
Also hätten wir das Vorgespräch aufgenommen, hätten wir schon sehr viele Klicks. Vielleicht auch einen Shitstorm, nicht wahr? Also wir haben uns heute zusammengesetzt, weil uns alle das Thema Super League bewegt. Sie steht für den übersteigerten Kapitalismus im Fußball. Ist es Ironie, dass der Gegner der Super League die selbst sehr geldorientierte UEFA ist? Man weiß es nicht. Die European Super League Company, angeführt von Realpräsident Florentino Perez, brachte ein Kartellverfahren auf den Weg bei einem Gericht in Madrid, das den Fall zunächst einmal an den Europäischen Gerichtshof weiterleitete. Der Europäische Gerichtshof soll nun eine Vorabentscheidung treffen. Dort startete am Montag, den 11.07.2022, heute ist der, was ist denn heute eigentlich?
Der 5. September.
5. September 2022, startete die Anhörung, die mündliche Verhandlung mit einer zweitägigen Anhörung. Inzwischen wird ein Urteil für das Frühjahr 2023 erwartet. Wir werden heute versuchen, den sportjuristischen als auch den stammtischlichen emotionalen Bedürfnissen zum Thema Super League gerecht zu werden.
Du. Stammtisch bist du und wir sind Juristen.
Ja, genau. Die Hörerinnen und Hörer von Liebling Bosmann wissen, dass das nicht stimmt.
Wir wissen es auch.
Jedenfalls versuchen wir heute, das Wollknäuel aus Halbwissen meinerseits und Fachwissen eurerseits auseinanderzulegen und um am Ende der Episode etwas schlauer zu sein. So, jetzt reden wir doch nochmal über euch. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Martin Tetzler von Plattsport. Seit 3 Jahren ein Podcast, der sich allen möglichen Sportthemen widmet. Hauptsächlich Fußball, aber auch Eishockey und was hatten wir noch? Basketball, hoffentlich in Zukunft mal Snooker, Formel 1 hatten wir auch. Und da gibt's Stammtischgequatsche und es gibt viele, viele Interviews mit tollen Leuten. Und ihr stellt euch jetzt mal kurz den PlattsporthörerInnen vor. Wer seid ihr und was sind eure Rechtsgebiete im beruflichen Leben? Ihr seid ja beide Rechtsanwälte. Fabian.
Okay, dann ich fange erstmal mit uns an, oder? Mit dem Podcast und dann können wir ja irgendwie.
Na, darauf komme ich noch.
Ach so,
darauf
okay.
Komme ich noch.
Okay, na gut, also ich bin Fabian Reinholz, ich bin Rechtsanwalt seit 22 Jahren und mein Spezialgebiet ist der gewerbliche Rechtsschutz
Das ist, das hat was zu tun mit Markenrecht, mit Urheberrecht, mit Wettbewerbsrecht, also allen solchen geistigen Eigentumsrechten. Und zudem beschäftige ich mich seit dem Jahr 2006 vertieft mit Fragen zum Sportrecht.
Und wie bist du dazu gekommen?
2006, Stichwort, rat mal. Könnte da der Anlass gewesen sein?
Da hatte Radiohead eine Tour zur Platte, die im nächsten Jahr rauskam. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
2006 war die Weltmeisterschaft.
Ach so, und du hast das Markenrecht von Goleo gesichert.
Ja, schön wär's.
Wo ist die Hose geblieben?
Eher bekämpft. Ich war dann eher auf der Seite von denjenigen, die da Werbung gemacht haben, ohne autorisiert zu sein. Und da ergaben sich echt total spannende rechtliche Fragen, die vorher auch noch nie jemand so richtig sich mal vorgenommen hatte, inwiefern man eigentlich autorisiert ist, mit solchen Events Werbung zu machen, ohne sich da Lizenzen geholt zu haben. Und das war quasi so mein Einstieg in die sportrechtlichen Fragestellungen. Und warum mir das alles so einfach gemacht wurde, lag einfach daran, dass ich irgendwie auch seit jeher sportbegeistert bin, mit besonderem Augenmerk auf den Fußball.
Und was hast du für eine Lieblingsmannschaft, wenn du eine hast?
Meine Lieblingsmannschaft ist Gladbach. Leider weit weg von Berlin, aber was soll man machen?
Liebe auf Distanz ist auch eine gute Sache.
Ja, manchmal. Wie gestern zum Beispiel.
Reden wir jetzt über Holger Jakob. Holger.
Ja, also ich war ja schon mal bei dir zu Gast, schon zweimal, eine Sonderfolge zu Red Bull Leipzig und dann mal Derby-Nachbesprechung.
Warst du nicht auch mal bei so einem Jahresrückblick dabei?
Ah, Jahresrückblick auch, stimmt. Also dreimal schon.
Ja.
Insofern kennen mich deine Hörer vielleicht schon. Sportrecht mache ich schon ein bisschen länger seit Fabian, weiß ich auch erst seit eben. 2006 hatten wir parallel mal zu einem ähnlichen Thema was publiziert, zu Public Viewing. Meine erste sportrechtliche Abhandlung war eine Seminararbeit zum Bussmann-Urteil 1996. Und so kam ich zum Sportrecht und habe das auch immer während des Studiums schon sozusagen verfolgt, was es da an Urteilen und Entwicklungen gibt.
Ja. Und das ist das Einzige, was du machst?
Nein, ich berate in lizenzrechtlichen Fragen im Glücksspielrecht und mache Beratung für Sportler, E-Sportler, Sponsoring, Vertragsrecht, Spielerverträge, alles, was damit zusammenhängt.
Und jetzt, Fabian, jetzt kannst du sagen, wie seid ihr auf Liebling Bossmann gekommen?
Also wir kannten uns, glaube ich, schon ein paar Jahre vorher, bevor wir Liebling Bossmann gegründet haben. Gründungszeit war irgendwie ungefähr so Anfang 2000, als die Pandemie losging und wir uns alle langweilten.
2020.
Und dann, ich weiß nicht, es war, glaube ich, irgendwie im März oder so. Wir haben haben uns zu so einer Videokonferenz getroffen, mehr so aus Spaß, und dann entstand diese Idee. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass heraus, aber wir waren irgendwie alle vier spontan begeistert. Und das Gute war, wir hatten schon so ein bisschen, also Kollegen von mir hatten schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet mit einem technischen Equipment, weil bei uns in der Kanzlei gab es zu der Zeit bereits zwei Podcast-Initiativen, Herting FM und dann den Podcast von Nico zum Corona im Rechtsstaat. Und da hatten wir die ganze Technik schon, auch jemand, der uns in die technischen Sachen einführen konnte und uns da betreut hat. Und somit hat uns das den Start sehr einfach gemacht.
Ja, also wie Fabian sagt, wir kannten uns schon ein paar Jahre über die AG Sportrecht im Anwaltverein, im Deutschen Anwaltverein. Und wenn ich mich recht entsinne, saßen wir im Teams-Meeting und hatten uns über Sport-Podcasts unterhalten. Und da kam dann die Idee auf, ob wir nicht das Ganze aus juristischer Sicht mal angehen sollten.
Hattet ihr da eine Marktlücke erkannt? Also gab es schon Sport-Podcast auf der juristischen Ebene?
Nee, gar nicht. Es gab mal einen Podcast mit einem Anwalt oder mit einem Jurist zu Gast. Und aber nicht jetzt, dass es da irgendwie eine Reihe gibt an sportrechtlichen Themen, die behandelt werden, gar nicht. Und das war eigentlich dann so die Idee. Mittlerweile gibt es noch österreichische Kollegen, die einen ähnlichen Podcast machen, aber nicht so regelmäßig. Und ja, also uns macht es nach wie vor riesig Spaß. Und wir versuchen halt auch das Ganze zu regelmäßig neu zu veröffentlichen. Wir haben jetzt, glaube ich, 24 Folgen.
23 oder 24.
In zwei Jahren ist nicht so schlecht.
Hm. Und ihr habt so eine Rubrik, die finde ich super. Kai aus der Kiste, die war irgendwie jetzt eine Zeit lang weg und jetzt ist sie Gott sei Dank wieder da. Was hat das damit auf sich?
Kai aus der Kiste sollte so eine aktuelle Rubrik sein, dass man irgendwas, was gerade aktuell passiert ist in der Sportrechtsszene, kurz beleuchtet.
Da ist ja immer eine Menge los, ne? In der Sportrechtsszene.
Es wird immer mehr.
Wahnsinn, ja. Also wir haben eigentlich bei jeder Folge, müssen wir schon gucken, dass wir da Themen streichen, weil wir eigentlich viel zu viel haben. Passiert unglaublich viel im Sportrecht. Das merkt man aber auch erst, wenn man sich dann mal mit so einer, ja, wenn man so einen Podcast hat und einfach mal so drauf breiter, achtet, ja, was da eigentlich so ist. Ja. Ne?
Also ihr sensibilisiert euch über den Podcast für sportjuristische Themen.
Unter anderem, ja. Also
der rosa Elefant.
Naja, hätten wir jetzt ohne den Podcast, glaube ich, auch gemacht.
Genau, also jeder halt nur in seinem Gebiet und so wird's halt unglaublich breit für alle dadurch.
Ja.
Ihr seid nicht allein, wer ist denn da noch dabei?
Der Robert Gold ist noch dabei, ist ein Kollege von mir aus der Kanzlei, der ist Medienrechtler, also der macht so hauptsächlich Presse- und urheberrechtliche Sachen und ist dann bei uns im Podcast eben auch immer für so Themen zuständig, die in den Bereich gehen und da gibt's halt beim, also gerade beim Fußball und Bundesliga und so gibt's da immer relativ viel und der Christopher Wienke ist Arbeitsrechtler und für den gehen die Themen im Sportrecht natürlich auch nicht aus.
Ja, also er macht ziemlich konkret Sportarbeitsrecht, ja. Also
ihr vier seid ein gutes Trio und deckt quasi alle tollen Bereiche ab.
Wir sind ein super Trio.
Wir ergänzen uns sehr gut, ja.
Wir reden ja heute gleich über die Super League, aber mir fällt gerade ein, wir wollten ja eigentlich nochmal ganz kurz sagen, was habt ihr denn für besondere Podcasts in der Vergangenheit gehabt mit besonderen Gästen, die unbedingt nochmal gehört werden sollten, weil sie zeitlos sind, vielleicht weil es auch tolle, spannende, spektakuläre Gäste waren, von denen ihr selber nicht dachtet, dass ihr irgendwann mal mit ihnen reden werdet. Fangt mal an.
Ja, dank dir, dass du uns die Gelegenheit nochmal gibst, auf so alte Folgen zurückzublicken. Also meine Lieblingsfolge, auf die ich sofort komme, wenn du danach fragst, ist das Interview mit Markus Kuhn. Es ist ja ein alter Freund von mir, der war dann NFL-Profi und ich hatte halt ihn für eine Folge interviewt. Und dann hatten wir auch noch Andreas Lute, den ehemaligen Union-Keeper, zu Gast. Das war auch ein besonderer Moment für mich, ja.
Sag mal noch mal ganz kurz zu Lute, weil ich meine, einen Torwart dabei zu haben, ist schön und gut, aber der hat ja dann auch einen juristischen Kontext gehabt.
Ja, juristisch vielleicht nicht, aber einen gesellschaftspolitischen auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall ein sehr eloquenter und reflektierter Profi, mit dem wir echt ein super Gespräch geführt haben. Also hat mir unglaublich Spaß gemacht.
Also zunächst mal, mein Favorite ist tatsächlich auch die Folge mit Markus Kuhn. Das war also einfach auch, weil das ein sehr angenehmes Interview war, das du da mit ihm geführt hast und weil ich da super viel gelernt habe. Also der hat halt, der Junge hat halt irgendwie wahnsinnig viel Wissen über die amerikanische Profi-League und über den College-Sport. Und ich kann nur jedem empfehlen, der sich da mal informieren will, sich diese Folge anzuhören. Und ansonsten kann man auch sagen, wir haben eine sehr spannende Folge zu datenschutzrechtlichen Themen gehabt mit Stefan Brink. Der war damals der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte und da sind wir diesen Stuttgart-Skandal da durchgegangen und andere sehr datenschutzrelevante Themen im Sport. Und ich glaube, es ist unsere beste Folge.
Wollte ich gerade sagen, es war die von den Streams her die erfolgreichste
absolut, Folge. Absolut, also mit Abstand auch wirklich. Und Rainer Koch hatten wir da, der Mann hat uns einen Grund und Boden geredet. Und wir,
das geht doch gar nicht.
Doch, das geht. Das geht. Da hat man wirklich gemerkt, wo unsere Grenzen sind, weil wir über keine journalistische Ausbildung verfügen.
Da hätten wir Thomas Kistner gebraucht wahrscheinlich.
Irgendjemanden, der da, genau. Also wir hatten da tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu bremsen, aber es war trotzdem eine sehr spannende Folge.
Ja.
Und wir waren auch wirklich sehr, sehr stolz, dass wir so jemanden im Podcast hatten.
Ich fand das sehr gut. Tatsächlich fand ich die Folge unerträglich, weil Rainer Koch permanent nur in einer Defensivhaltung war. Das ist so ein bisschen wie Griechenland 2004, sich mit defensiv und hier mal einen Konter setzen, irgendwie über die Runden kommen und am Ende auch noch erfolgreich sein. Fand ich wirklich unerträglich. Aber sprach für sich, also insofern war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ihr keine journalistischen Backgrounds habt, sondern das stand für sich. und muss man gar nicht so viel kommentieren. Aber ja, unerträglich war es trotzdem.
Ja, da würde ich widersprechen insoweit. Peter Peters war ja im aktuellen Sportstudio dann im Vorfeld der Wahl zum DFB-Präsidenten. Und ich glaube, das war noch ein viel schlechterer Auftritt. Jetzt ich will das jetzt nicht vergleichen, aktuelles Sportstudio mit unserer Podcast-Folge. Aber von der, weil also ich nehme Rainer Koch doch schon ab, dass er sehr viel für den Amateurfußball getan hat und auch tun wollte. Und bei Peter Peters hatte ich da da hat's an allem gefehlt, meines Erachtens.
Dem ist nichts hinzuzufügen meinerseits. Von dir?
Ich habe da irgendwie Sportstudio-Folge mit Peter Peters nicht gesehen.
Okay. Oh, mach das mal, wenn das irgendwo noch aufzufinden ist. Also wie ein Mann mit jedem Wort kleiner wird und sich um Kopf und Kragen redet. Mhm. War auch journalistisch gut gemacht vom Sportstudio. Ne? Die hatten ja auch in der Vergangenheit mal Zeiten, da wirkten sie eher, lassen alle reden und kein Widerwort. Gerade so mit Präsident, wir waren damals nicht Reinhard Grinde, sondern Keller. Mhm, ja, oder Dietmar Hopp im Sportstudio. Gab schon ein paar Gruselfolgen vom Sportstudio. Und ich glaube, daraus haben sie gelernt. Und gerade Rainer Koch und Peter Peters haben das bitter zu spüren bekommen. Nun gut, lass uns mal jetzt zu unserem Thema kommen. Die Super League. Wann habt ihr jeweils das erste Mal von dem Thema Super League gehört?
Das war noch an dem Abend. Ich glaube, das war der 19. April. Und ich konnte es gar nicht glauben. Das war sozusagen, ja, kam wie eine Sternschnuppe vom Himmel. Und so kurz war es dann ja auch.
Echt, aber vorher hast du noch nie davon gehört?
Ach so.
Also Super League, wann hast du das erste Mal so von...
Naja, Super League wurde es, glaube ich, in früheren Zeiten nicht genannt, sondern es war immer so eine Europa League, europäische... also um da nochmal auszuholen, bevor es die Champions League gab, gab es ja schon Bestrebungen in die Richtung einer anderen europäischen Clubliga. Das ging damals, glaube ich, von Silvio Berlusconi aus und endete dann auch mit einer Kommissionsentscheidung, das hieß dann Mediaset oder so. Und da war es aber noch so, dass diese Liga viel größer geplant war, also mit viel, viel mehr Mannschaften. Ich glaube, über 60 Mannschaften sollten da teilnehmen das sollte dann nicht so sein wie jetzt in der Super League, nur 12 Teams und dann hat man Closed Shop, sondern das sollte auch noch eine offene Liga sein.
Und wie war es bei dir, Fabian? Wann hast du das erste Mal zum Thema, da will sich irgendjemand abspalten, vom europäischen Clubfußball gehört?
Ich kann es nicht mehr genau festmachen, aber ich habe schon längere Zeit vorher beobachtet, dass es in den Medien immer wieder berichtet wurde, dass es Gespräche gibt zwischen Clubs oder auch Clubvertretern und der UEFA und dass es diese Abspaltungstendenzen gibt von besonders erfolgreichen Clubs wie Real Madrid und so weiter. Und dass man da aber offensichtlich Schwierigkeiten hatte, Einigungen mit der UEFA zu erzielen.
Also ich kann jetzt aus meinem Erinnerungsschatz berichten, dass ich irgendwann mal in den 80ern gehört habe, als der AC Mailand so wahnsinnig erfolgreich war, dass man da schon laut darüber nachgedacht hat, dass der AC Mailand neben der Mannschaft, die in der Serie A spielt, noch eine eigene Mannschaft hat, die nur im Europapokal der Landesmeister dann auftreten soll. Und das war schon das erste Mal, dass ich dachte, oh, das duftet nach irgendwie Abspaltung, das duftet nach... da will man ganz andere Wege gehen und dann tatsächlich auch, so wie du das, Holger, sagst, Anfang der 90er, als sich dann die Champions League gegründet hat und der Europapokal der Landesmeister zu Grabe getragen wurde, mit mehr Gruppenspielen, mit einem anderen Modus, also nicht mehr sozusagen ab der ersten Runde K.O.-Spiele, Hin- und Rückspiel. Das war dann so das Nächste, was ich wahrgenommen habe. Du nickst so?
Ja, genau. Also ich kann mich auch noch genauer daran erinnern, dass ich mit einem damaligen guten Freund eine Diskussion hatte, so Pro und Contra einer solchen Liga. Und wir hatten damals auch schon gesagt, dass es irgendwann vermutlich kommen wird, ja. Und es ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her.
Ja, ich habe auch so den Eindruck, dass, stell dir mal so das Gruseligste vor, was du da so dir ausmalen kannst, und irgendwann kommt das. Ja, also quasi alles dem Geld geschuldet. Ich erinnere mich echt noch dran, es gab mal irgendwie Europapokal, der Landesmeister, erste Runde, FC Bayern gegen Avenir Beggen. Jetzt fragt sich jeder, wo liegt denn Beggen? Was ist denn Avenir Beggen? Und das ist dann tatsächlich ein luxemburgischer.
Ja. Aber wie cool ist das denn? Ja, die nationalen Meister spielen einfach einen Wettbewerb gegeneinander. Was Besseres gibt's doch gar nicht.
Genau.
Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, also wenn man sich nochmal zurückversetzt, die 20 oder 30 Jahre oder so, fand ich, waren das schon irgendwie so Durchgangsstationen, wo man irgendwie auch wusste, wie es ausgeht und irgendwie auch immer nur diskutiert wurde, wie viele Tore machen sie denn am Ende. Und spannend fand man es dann eigentlich auch das erst irgendwie ab dem Viertelfinale.
Ja, das sehe ich ganz anders, weil der DFB-Pokal hat so eine Renaissance erlebt in den letzten Jahren, und da ist doch letztlich genauso.
Nee, das war eben nicht genauso, war auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem DFB-Pokal, weil beim DFB-Pokal gab es diese ganzen Überraschungsdinger, wie irgendwie Hertha, die sich mal in Runde 1 gegen noch mehr Underdogs als Braunschweig rausgeflogen sind, oder auch die Bayern diesmal erwischt hat.
In Weinheim.
Aber in diesen internationalen Clubwettbewerben gab es doch diese Überraschung fast nie.
Also ich
weiß mal, vielleicht irgendwie stand mal Bukarest, glaube ich, im Finale.
Die haben das sogar gewonnen.
Die haben sogar gewonnen, stimmt, genau. Gegen Barcelona.
Ja, und IFK Göteborg hat einen UEFA-Cup gewonnen und so eine Sachen. Also
das war echt
die PSV Ausnahme. Eindhoven holt den Europapokal, der Landesmeister, Köln im Finale. Ist das jetzt eine Überraschung? Ich finde schon. Ich erinnere mich, Anfang der 90er ist, glaube ich, weiß nicht, Schalke war es nicht, irgendein anderer Verein. Karlsruhe in der ersten Runde an Sigmar Olmütz aus Tschechien, glaube ich, ausgeschieden. Also es waren so Partien, wo man, also da habe ich erstmal gelernt, wo liegen denn überhaupt diese Städte? Olmütz, Beggen, Anderlecht, ja, hat, glaube ich, auch mal in der ersten Runde gegen Bayern gespielt. Und also da konnte schon jeder gegen jeden spielen, und ich fand das tatsächlich sehr, sehr prickelnd. Übrigens, aus der DFB-Pokal war früher auch doppelt so groß. Die erste Runde, glaube ich, bestand aus nicht 64, sondern 128 Mannschaften. Also auch da hat man schon gekürzt, und die Zugangsberechtigung zu dem Wettbewerb hat sich dann auch so ein bisschen reglementiert. Aber ja, nochmal zurück jetzt zu unserem Thema. Die Champions League hat tatsächlich eine Zäsur gebracht, und ich erinnere mich, ihr wahrscheinlich auch noch, daran, dass es ewig gedauert hat, bis meine deutsche Mannschaft überhaupt in diesen Gruppenspielen dabei war. Weil es gab ja vorher erstmal eine Ausscheidungsrunde, da hat dann der VfB Stuttgart gegen Barcelona, glaube ich, Kaiserslautern. Genau, Stuttgart gegen Leeds, da gab es ja diese
Wechselfehler. Ja.
Genau, da, und da ist Stuttgart ausgestiegen, und Kaiserslautern war auch schon in der Gruppenphase 1992-93, aber ein spätes Tor von Barcelona hat dann dazu geführt, dass Kaiserslautern nicht teilgenommen hat. Also quasi die ersten zwei Jahre fand die Champions League ohne deutsche Beteiligung statt. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Stimmt, dann kamen die Bayern.
Dann kam Bremen. Bremen war das Erste, die haben es geschafft.
Okay.
Ja, aber wenn man davon erzählt, ich glaube, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die, sag ich mal, 25 Jahre alt sind, die Europa erzählt vom Krieg, ja. Also das ist auch schon eine Entwicklung. Und trotzdem, die Gründung der Champions League war eine Zäsur und hat dazu geführt, dass viele Mannschaften ausgeschlossen wurden, wo vorher auch alle mit dabei waren.
So sieht's aus. Und es war rückblickend der Schritt dazu, dass die Schere ganz, ganz weit auseinander ging bezüglich der Einnahmen aus der Teilnahme zu diesem Wettbewerb.
Ging auch dann weiter, dass man dann irgendwann den Wettbewerb vergrößert hat. Dann hat man den Wettbewerb probiert zu modifizieren, indem man nochmal eine Zwischenrunde gemacht hat. Da hat dann Hertha, glaube ich, mal in der Champions League gespielt, hat die erste Runde überstanden und in der zweiten Gruppenphase, also nochmal das ganze Theater mit Gruppenspiel hin und zurück mit drei anderen Mannschaften, da sind sie dann ausgeschieden. Und dann hat man gemerkt, oh, das ist ja auch tierisch langweilig, 8 Gruppenspiele am Anfang.
Und weißt du noch, zum Start der Champions League, wie viele Teilnehmer es da aus den größten Ligen waren? Weil das wurde ja dann auch geändert. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass dieses Jahr zum ersten Mal 5 Teilnehmer aus Deutschland mitmachen, 4 Premier League Clubs.
Ich glaube, es gab damals keinen festen Startplatz, außer vielleicht der Titelverteidiger. Aber da habe ich jetzt nicht mehr genau nachgeschaut. Also man sieht ja, wenn der deutsche und der spanische Vertreter Ausscheidungsspiele machen müssen, wer dann in 2 Vierergruppen oder wie viele es waren. Ich glaube, es waren wirklich nur 2.
Ja.
Das ist schon krass.
Ich frage mich halt, ob man zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang der 90er, das jetzt irgendwie alles schon, also ob es da wirklich so viele Bedenken dagegen gab. Ich kann mich nur erinnern, dass ich die Idee von der Champions League eigentlich gar nicht so schlecht fand, weil ich nämlich dann, also ich habe Gefallen daran gefunden, zu wissen, dass wenn man jedenfalls diese Gruppenphase erreicht, dass da irgendwie ein paar Spiele einfach dabei sind, die man sich im Fernsehen angucken kann, und durchaus ein gutes Niveau. Allerdings, wie du richtig schon geschildert hast, fing man dann in den Jahren immer an, da dran rumzufrickeln und es irgendwie noch attraktiver zu machen und noch attraktiver. Und dann war es aber gar nicht attraktiver. Und ich würde mal sagen, ich fing an, eigentlich erst so in den letzten 7, 8 Jahren mich zu langweilen bei der Champions League, weil sich dann so rauskristallisierte, dass es auch da schon so ein extremes Leistungsgefälle gibt, dass am Ende fast immer dieselben 8 Mannschaften in den Viertelfinals stehen.
Ja, aber das liegt ja wahrscheinlich an den Gruppenphasen am Anfang.
Ja, nicht zwingend, weil, also auch ja, aber es liegt ja vor allem daran, dass sich auch das finanzielle Gefälle irgendwie so ausgestaltet hat, dass da einfach 7, 8 Mannschaften dabei sind, die so finanzkräftig sind, dass sie einfach auch so eine sportliche Macht sich erkaufen können, dass die dann immer da am Ende landen.
Ja, also Mannschaften, die finanzstark waren damals, haben eine gute Chance gehabt, die Gruppenphase zu erreichen, die Gruppenphase auch zu überstehen. Und ja klar, am Ende war es dann so, da hat es dann Achtelfinale, Viertelfinale auf jeden Fall mit Mannschaften, die attraktiv waren. Und da haben die Fernsehanstalten mehr Geld reingebuttert. Und wenn man sich jetzt die Kurve anguckt, wie die Gelder in der Champions League immer mehr werden, heute reden wir schon von Milliarden, also schon lange reden wir von Milliarden, die in die Champions League gepumpt werden. Und die Antrittsgelder, die gezahlt werden, auch die Garantiegelder über irgendwelche Koeffizienztabellen, Ländertabellen, klar, das ist dann nicht mehr verwunderlich. Nochmal zurück, die Champions League als solche hat sich ja dann entwickelt und irgendwann hat man feste Teilnehmer, erstmal 2 aus einem Land immer fest dabei. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, dass der Dritte noch irgendwie über Qualifikationsspiele und der Vierte, zumindest in Deutschland, daran teilnehmen konnte. Ich erinnere mich auch, 1860 hat mal in so einer Qualifikationsrunde zur Champions League gespielt, Anfang der Nullerjahre. Ist aber auch schon wieder lange her. Und zwischendurch gab es auch immer wieder schon Bestrebungen, auch habe ich vorhin nochmal herausgesucht, Bayern München hatte auch schon gedroht, irgendwann mal die Bundesliga zu verlassen. Also da auch wieder dieser Eskapismus, es gibt irgendwo anders mehr Geld oder ich muss mich hier rechtfertigen für das Geld, was ich habe. Also dieser Reflex, mir passt was nicht und ich verlasse irgendein bestehendes System, bestehenden Verbund, der ist ja nicht neu.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hattest du in unserem Chat rumgeschickt, dass Beckenbauer damit gedroht hatte. Was war da nochmal der Anlass? Das fand ich super interessant.
Nicht deklarierte Gelder, die der FC Bayern von der Kirschgruppe bekommen hat.
Genau. Ja, aber das wäre mehr so ein Angriff ist die beste Verteidigung, oder? Von Beckenbauer damals.
War insgesamt sehr schwer, weil ich glaube, der Jurist vom FC Bayern war dann auch früher mal für die Kirschgruppe, für Sat.1 tätig. Also schwierig. Und letzten Endes war es ja auch ein beckenbauerischer Polterer, den man dann so hingenommen hat und den man dem Franz wieder mal verziehen hat.
Ihr müsst mal sagen, was er überhaupt gedroht hat.
Naja.
Das ist einigermaßen kurios.
Ja, kurios ist es, aber ich meine, wenn man nach Amerika guckt, ist so ein Umzug von einer Stadt in eine andere oder in ein anderes Ligensystem ja nicht ungewöhnlich.
Er wollte halt nach Italien.
Er wollte nach Italien in der Serie A mitspielen. Die haben natürlich gesagt, nee, machen wir nicht. Und weil damit sabotieren wir unser eigenes Pyramidensystem, dass sozusagen auch jemand von der Serie B in die, oder B auf Italienisch, in die Serie A aufsteigen kann. Das übergehen wir dann.
Bayern hat halt immer, glaube ich, mit Fingerzeig auf die spanische Liga und da die Eigenvermarktung von Real und Barcelona, wenn sie Also wenn sie irgendwie in der Bundesliga sich in die Enge gedrückt gefühlt haben, haben sie immer dieses Argument vorgeholt, naja, wenn wir uns eigenvermarkten könnten, dann würden wir eigentlich viel besser fahren. Wir sind ja auf die Bundesliga gar nicht angewiesen oder auf diese Zentralvermarktung jedenfalls.
Gibt auch aus dem nicht sportlichen Bereich auch so ein Beispiel, wo man sieht, das muss in dieser Zeit auch sehr populär gewesen sein, zu sagen, na, dann hauen wir ab. Müllermilch, ne, der mehr Steuern zahlen und naja, dann gehen wir halt mit dem Unternehmen ins Ausland und produzieren da unsere Milch und verkaufen sie nach Deutschland. Also das ist vielleicht auch Zeitgeist gewesen damals, zu sehen,
ja,
hey,
wobei die Fußballclubs ja sich ihrer regionalen Verankerung schon bewusst sind, ja. Also das, ja, also Zeitgeist mag sein, aber ich denke mal, das war nur eine Drohung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals zur Umsetzung gekommen wäre.
Glaube ich auch, aber in den 90ern war ja doch so ein bisschen Eldorado. Auf einmal ist der Fußball sehr, sehr finanzstark, auf einmal wird er attraktiver, das Fernsehen guckt mehr zu, es gab Rannen und so weiter. Und erinnere dich mal an die Finanzgebaren von Borussia Dortmund in der Zeit, was die sich da vor Wolkenschlösser gebaut haben, tatsächlich auch in Stein dann am Ende und kurz vorm Zusammenbruch dann am Ende standen, weil es ja dann doch nicht funktioniert hat, weil sie einfach wahnsinnig geworden sind.
Ja.
So, dann gehen wir mal weiter. Die Champions League war dann irgendwann mal mit 4 Mannschaften unterwegs. Und jetzt machen wir mal einen großen, großen Sprung ins Jahr 2018. Es gab ja einen Whistleblower, dessen Namen wir damals nicht kannten, der mit Football Leaks gerade auch über Spielerverträge einiges aufgedeckt hat und auch über Steuerbetrug einiges aufgedeckt hat. Also man denke da an Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und so weiter. Und 2018 erschien der zweite Band Football Leaks, den unter anderem auch der Spiegel und das dazugehörige Netzwerk.
Ist das schon wieder 4 Jahre her?
Ist schon wieder 4 Jahre her. Da kam Football Leaks 2 raus. Und inzwischen ist ja auch die Identität, wie sagt man?
Offengelegt
worden. Ein portugiesischer Whistleblower namens Rui Pinto, der inzwischen auch im Gefängnis sitzt, der aufgedeckt hat, dass dass 11 europäische Spitzenclubs, unter anderem auch Bayern München und Borussia Dortmund, an einer Super League arbeiten. So, und jetzt ihr wieder. Was habt ihr damals gedacht, als ihr von diesen Aufdeckungen gehört habt? Fabian?
Hat mich nicht überrascht. Also, weil, wie gesagt, ich glaube, zeitlich kann ich es jetzt nicht einordnen, aber ich glaube, selbst bevor Football Leagues 2 rauskam, hat man da immer schon was irgendwie zu vernommen. Oder es gab immer jemanden, der sich da zu dem Thema geäußert hat. Ich glaube sogar auch von Seiten Bayern München war das irgendwie immer ein Gespräch, dass sich da irgendwie die ganz Großen zusammenfinden und ein eigenes Spielfeld machen.
Ja, ähnlich. Also dass Fußball spätestens 2018 Business war, ist klar. Und dass es da so zugeht, ist auch nicht überraschend. Ich denke trotzdem, dass Bayern und Dortmund das immer eigentlich nur gemacht haben, um gegenüber den Wettbewerbern in Deutschland so eine Drohkulisse aufzubauen. Dass sie immer gesagt haben, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, also um das mal überspitzt zu formulieren, dann sind wir weg. So. Aber letztlich, und da komme ich wieder auf die regionale Verankerung und die Bedeutung der Bundesliga, letztlich wissen Bayern und Dortmund ganz genau, dass das erste Produkt, das Hauptprodukt, immer erstmal die Bundesliga sein wird.
Für den gemeinen Fan war das trotzdem ein Schock, dass irgendwie dann doch irgendwie vorstellbar sein kann, dass diese beiden Vereine die Bundesliga verlassen. Weil Aki Watzke auch sagte, wenn wir jetzt hier aus der Bundesliga ausscheiden müssen, um an der Super League teilzunehmen, dann machen wir da nicht mit. Aber allein schon, dass sowas diskutiert wird, dass dann auch englische, spanische, italienische Vereine, also Paris Saint-Germain war ja auch damals mit eingeladen, dass solche Vereine ihre Ligen verlassen, war schon.
Aber wenn du vom gemeinen Fan sprichst, dann ist es ja erstmal ein Schock für die Dortmund- und Bayern-Fans selbst. Für die anderen, für die Fans der anderen Vereine vielleicht gar nicht mal so sehr. Also natürlich ist in Bayern nach wie vor oder Dortmund auch, sind Magnete, die immer die Stadien voll machen. Aber so nach einem Jahr gescheiterter Super League und nachdem und Corona-Bedingungen und etc. Ist es vielleicht, wäre es gar nicht so schlecht für die Bundesliga, für die Spannung, wenn Dortmund und Bayern vielleicht nicht mehr dabei wären. Aber ich will da nichts vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob das soll ja Teil unserer Diskussion noch sein später.
Ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie die heutige Sicht vermengt mit dem, was man vielleicht vor 4 Jahren dachte. Also meine Vorstellung damals war jedenfalls auch, dass ich mir eine Bundesliga ohne Bayern und Dortmund eher schwer vorstellen kann. Und ich würde mal prognostizieren, dass das der Großteil der Fans auch gedacht hat.
Ich auch. Aber ich habe immer gedacht, na Mann, dann kann ja auch mal jemand wie Gladbach wieder deutscher Meister werden.
Habe ich natürlich auch gedacht. Ja. Aber wo bleibt der Spaß, wenn man dann nicht irgendwie mal jede Saison die Aussicht hat, gegen die Bayern doch mal unentschieden zu spielen oder zu gewinnen, gerade als Gladbacher.
Bevor wir jetzt über die Super League sprechen, die da ja immer noch in den Köpfen rumspukt, zumindest von 3 Vereinen und ihren Machern, lasst uns doch nochmal über andere Super League Formate, ähnliche Formate sprechen. Als erstes habe ich dann natürlich die Basketball Euroleague. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Was macht diese Liga aus und warum dient die vielleicht sogar in unserer Diskussion hier als bestes Beispiel?
Ja, also ein guter Freund von mir bringt die Euroleague im Basketball immer als gutes Beispiel, als Vorbild für das, was auch im Fußball, wie es im Fußball funktionieren könnte. Ich kann da immer nur achselzuckend das Ganze zur Kenntnis nehmen, weil Basketball ist nicht mein Sport und ich sehe nur, dass der nationale Wettbewerb dadurch auch entwertet wurde und dass man eben so viele Spiele in der Euroleague mitbekommt, so im Radio und so, dass ich überhaupt nicht das einordnen kann. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Basketball-Fan. Für mich ist es verwässert worden dadurch, durch diese Euroleague. Auch wenn die Euroleague was Besonderes ist und auch wenn man da europäischer Champion werden kann und man ist dann der beste Verein in Europa. Ich verstehe diesen Fortgang dieses Wettbewerbs nicht.
Also ich sehe es ein bisschen anders, obwohl ich auch kein Basketball-Experte bin. Aber in den vergangenen 2 Jahren habe ich so ein bisschen die Euroleague verfolgt. Also ich habe mich schlicht für die Ergebnisse interessiert, muss ich sagen. Und bei dem, was ich aber so gehört habe, war mein Eindruck nicht, dass die nationale Liga oder die nationalen Ligen, also man kann es ja eigentlich nur für Deutschland jetzt sagen, aus unserer Perspektive, entwertet worden sind.
Aber gibt es da nicht Terminüberschneidungen und auch werden die Spieler nicht geschont?
Ja, warte kurz. Das mag sein. Also das ist natürlich, ich glaube, es gab auch Spielerinterviews, die gesagt haben, dass es natürlich vom Spielterminkalender krass ist, was die dort für Termine dann haben. Also das ist im Prinzip schon so an den Umfang der Profiliga in den Vereinigten Staaten irgendwie rankommt, was den Terminkalender angeht. Die Folge ist dann natürlich, dass sich die Vereine darum kümmern müssen, irgendwie den Kader zu erweitern. Das haben, glaube ich, Bayern und Alba auch jetzt gemacht in den letzten Jahren. Können sie sich dann auch leisten wiederum durch die Einnahmen. Aber dass jetzt irgendwie da eine nationale Liga an Bedeutung verliert, glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube eher das Problem, dass diese noch konkurrierenden europäischen Wettbewerbe, dass für die dann nicht mehr viel Raum ist.
Also, dass die nationalen Meisterschaften, also oder die Bundesliga im Basketball, die BBL, darunter leidet, zeigt ganz deutlich, dass in den letzten Jahren bis auf ein Final Four Turnier die Meisterkandidaten und die Finalisten immer Bayern und Alba waren. Also, dass mal jemand anders außer diese beiden deutscher Meister wurden, ist schon wieder eine Ecke her. Und das ist schon für die anderen Mannschaften dann erstens frustrierend, dass man eigentlich keine Chance mehr reell hat, deutscher Meister zu werden, auch wenn man dann so ein Playoff-Format hinten raus noch hat und da jeder schlagen kann. Aber tatsächlich entwickelt sich jetzt eine Dynastie nur aus diesen beiden Vereinen und es wird halt eben noch stärker, wenn jetzt zum Beispiel in München die Bayern in diesen SAP-Dome, der jetzt gebaut wird, auch für die Eishockeymannschaft von Red Bull München, wenn die da einziehen und noch mehr Gelder generieren können über die Zuschauereinnahmen als heute. Also das finde ich schon krass. Aber Nachteil, den ich jetzt auch in einem aktuellen Podcast von Sport in Zeit vom WDR gehört habe, da haben wir es ja auch damit zu tun, dass wir russische Basketballmannschaften haben, die jetzt ausgeschlossen sind, auch aus dem Wettbewerb, und russische Geldgeber dann sagen, naja, dann zahlen wir halt kein Geld mehr und das ganze Finanzgerüst dann auf einmal ins Wanken gerät, wenn man sich zu abhängig von Investoren macht.
Gut, aber das konnte man ja nicht voraussehen, dass es jetzt einen Krieg, einen Angriffskrieg von Russland gibt, mit allen Konsequenzen. Das betrifft ja auch Fußball.
Natürlich, aber die Stabilität dieser Liga ist dadurch erstmal bedroht und man kann sich auch nicht ausmalen, was in der Zukunft auch in anderen Ländern vielleicht für Krisen herrschen, dass sich dann irgendwelche Vereine, die heute noch sehr stark wirken, auf einmal zusammenbrechen, lass mal eine Weltwirtschaftskrise über Spanien gehen und dann hast du Real und Barca auch im Fußball vielleicht nicht mehr als so starke Player und lass die dann mal eine Super League anführen. Mhm. Ein anderes Modell, was ich mir noch ausgesucht habe, was als Closed Shop funktioniert und wo sich sozusagen jemand, also wo sich dann Investoren zusammenschließen, ist dann die Deutsche Eishockey-Liga. Ist zwar keine europäische Liga, aber als Closed Shop lange, lange aktiv gewesen. Jetzt gibt es wieder Auf- und Abstieg. Muss man mal gucken, wie jetzt durch Corona und die Nachwirkungen das auch weiterhin so läuft. Aber es gab jetzt einen sportlichen Absteiger, das erste Mal seit, 15 Jahren, die Krefeld Pinguine, die jetzt in die DL2 gegangen sind, auch nicht geklagt haben, weil durch den Corona-Spielplan Spiele ausgefallen sind, weil es Benachteiligungen gab mit sehr vielen Spielen in einer Woche. Und es gab einen sportlichen Aufsteiger, die Frankfurter Löwen. Aber bis vor kurzem einfach ein Closed Shop, wo keiner raus und reinkam, es sei denn, er ist pleite gegangen und dann hat jemand anders eine Lizenz übernommen, hat auch das gesamte Eishockey im Unterbau nach meiner Auffassung abgehängt und der sportliche Meister der zweiten Liga konnte sich von seinem Meistertitel nichts kaufen, also ist nicht aufgestiegen und war auch dann eben nicht so interessant für mich persönlich.
Ja, wobei mich das wundert, dass du da nicht differenzierst, weil bevor es die DEL gab oder gegründet wurde 1994, gab es doch zahlreiche Insolvenzen im Eishockey, oder? Das kennst du ja bestens.
Eishockey ist tatsächlich ein macht sich mal selber Probleme.
Naja, aber ich denke halt auch, dass es damit zusammenhängt, dass es kein Volkssport ist. Vielleicht war das früher ein bisschen populärer noch, wie jetzt der Fußball. Und insofern sind da die Finanzierungsvoraussetzungen auch komplett anders als im Fußball. Und ich habe beim Eishockey für diesen Closed Shop mehr Verständnis als in anderen Sportarten, die bessere Finanzierungsbedingungen haben. Und Gernot Trippke hat da auch in den letzten Jahren einen super Job gemacht. Und ich fragte mich noch, warum du jetzt gerade das so erwähnt hast, dass sie nicht geklagt haben, weil ich glaube, es war von vornherein ganz transparent kommuniziert, wie die Verfahren und wie die Qualifikation jetzt ist. Insofern war da, glaube ich, auch wenig Raum für eine Klage.
Juristische Schritte wurden aber trotzdem laut diskutiert in den Medien von den Gesellschaftern aus Krefeld.
Okay.
Also insofern, das stand schon im Raum, aber wurde am Ende nicht gemacht und man ist dann aufgrund wahrscheinlich schlechter Aussichten im Verfahren.
Aber das sind so Punkte, also die Verrechtlichung des Sports schreitet auch weiter voran. Ich kann mich erinnern, als Dresden abgestiegen ist vor zwei oder drei Saisons in der Corona-Saison, da wurden auch rechtliche Schritte angedroht und weil sie dann diese Wiederholungsspiele, die Nachholspiele so schnell nacheinander hatten. Und man muss das immer prüfen, aber insofern, wenn man sich sozusagen damit dann, wenn man auf den Platz geht und spielt, dann ist es eigentlich zu spät, weil dann das sportliche Ergebnis da ist.
Das Problem der Krefelder war jetzt einfach auch noch, dass die Krefelder dem Modus im Vorfeld auch so zugestimmt haben, weil sie auch für sich Vorteile sahen, dass andere Vereine
da eventuell reinrutschen. Aber jetzt
hat das sie wäre getroffen. Widersprüchliches Verhalten, dann wenn er danach klagen würde.
Was fallen euch noch, bevor wir jetzt dann tatsächlich mal in den juristischen Teil der Super League reingehen, noch andere Sportarten, die wo sich quasi Vereine verselbstständigt haben, wo sich Parallelverbände gegründet haben?
Also eine Bemerkung würde ich ganz gerne noch zum Eishockey machen. Vielleicht gibt es da auch nicht unmittelbar den Zusammenhang, aber ich denke doch schon, dass die DEL einen Einfluss darauf hat, wie sich die Nachwuchsarbeit entwickelt hat im deutschen Eishockey. Und das wiederum sieht man am Abschneiden der Nationalmannschaft. Das finde ich schon auffallend, das, was sich da in den vergangenen Jahren entwickelt hat.
Guter Punkt.
Auch viele Spieler, viele deutsche Nachwuchsspieler, die in die amerikanische Profiliga gegangen sind, das gab es früher nicht, ich glaube.
Da hat Corona jetzt aber auch reingeschlagen. Also wir haben jetzt im letzten NHL-Draft jetzt diesen Sommer keinen einzigen deutschen Spieler in der ersten Draftrunde gehabt. Im Jahr davor hatten wir drei. Das war sicherlich spektakulär, aber jetzt diesen Sommer gar nichts. Und wenn man sich jetzt auch so die Nachwuchsmannschaften im Eishockey anguckt, da muss man schon sagen, da wird Deutschland wieder ein Problem bekommen. Jetzt sind gerade die Slowaken, die Eishockey wieder entdecken, wo viel investiert wird. Und Das ist tatsächlich, jetzt darf man jetzt nicht denken, 18 Olympia Silber geholt, dass das jetzt auch immer so weitergeht. Das sind tatsächlich jetzt ein paar Naturtalente mit Leon Dreiseitel, mit Tim Stützle, mit Moritz Seider, die tatsächlich große Karriere in der NHL gerade machen. Vor allem Moritz Seider jetzt als Rookie des Jahres. Das erste Mal, dass ein deutscher Rookie des Jahres wurde, der da herausragt. Aber danach sieht jetzt erstmal noch ein bisschen mau aus, wenn man sich das mal genauer anguckt. Aber da können wir zwei Podcasts empfehlen, wenn man sich fürs Eishockey noch ein bisschen näher interessieren möchte. Das ist einmal Bissel Hockey von Christoph Fetzer und die Shorthanded News aus Düsseldorf, die tatsächlich sehr differenziert auch immer über das Eishockey reden und auch sehr viel über den Nachwuchs dann auch sprechen.
Zwei sensationelle Podcasts, also kann ich nur zustimmen.
Ja, und auch da wird hin und wieder gelacht. Ja, also nicht so wie bei Liebling Bossmann, wo immer streng juristisch zu gehen. Aber streng juristisch, ja.
Ja, zu deiner Frage nochmal. Ja. Also aktuell im Golf ist gerade so eine Breakaway-Liga im Gespräch und im Tennis auch von Djokovic, der da im Hintergrund was plant. Wobei das beides Einzelsportarten sind und da muss man auch nochmal klar differenzieren. Bei Einzelsportarten ist es, glaube ich, leichter, noch so einen abtrünnigen Wettbewerb zu gründen, als jetzt im Fußball, in einer Mannschaftssportart. Und dann, was sozusagen auch das Role Model, wenn man bezüglich der juristischen Einschätzung dieses ganzen Super League-Thematik sich annähern will, ist diese ISU-Entscheidung des EuGH und ist auch noch im Berufungsverfahren, ist noch nicht entschieden.
Was ist das?
Wollte ich gerade, also es geht um Eisschnelllauf und ISU ist dieser internationale Skating-Verband, der die Wettbewerbe organisiert und durchführt. Und dann wollten einige Sportler, die vereinsmäßig organisiert waren, an privaten anderen Veranstaltungen teilnehmen und es wurde ihnen auch vom Verband verboten. Und in dem Bereich hat dann das Gericht erster Instanz, also sozusagen, es war nicht beim EuGH, sondern bei dem anderen europäischen Gericht in Luxemburg, der für kleinere Fälle zuständig ist, der hat entschieden, dass dieses Verbot für die Sportler gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstößt. Und da ging es halt um Amateursport oder semiprofessionellen Sport. Und viele Kartellrechtler haben das Urteil eben zugrunde gelegt im Rahmen der Bewertung der Super League. Meines Erachtens ist das zu einfach, weil es zu wenig die Besonderheiten des Sports berücksichtigt, ja. Aber also es und dieses ISU-Urteil des Gerichts erster Instanz wird jetzt auch vom EuGH nochmal überprüft und die mündliche Verhandlung war parallel zu dem Super League-Verfahren. Also ich denke mal, dass der EuGH nicht darum herumkommen wird, die Verfahren einheitlich zu entscheiden. Ja, Das heißt, entweder wird das ISU-Urteil dann aufgehoben vom EuGH es wird zugunsten der Verbände entschieden, oder der EuGH sagt tatsächlich, das, was die Verbände gemacht haben, verstößt gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Aber das ist auch jetzt wieder ein bisschen vorgegriffen. Aber das war eben ein Beispiel für diese privaten Wettbewerbe, die noch in anderen Sportarten eben eine Rolle spielen.
Ich würde auch ganz gerne noch zu deiner Frage was sagen und erinnern daran, dass als 1962 die Bundesliga gegründet wurde, auch diese Gründung nicht unumstritten war. Und ich habe mal irgendeinen alten Fetzen Zeitungsausschnitt aus der Zeit habe ich mal gesehen. Da wurde ziemlich gepoltert über diese Spaltungstendenzen und diese Gründungstendenzen. Ein Modell, was sich letztlich bewährt hat, also worüber wir heute gar nicht mehr diskutieren, ist vielleicht auch jetzt nicht das klassische Super League-Modell, worüber wir jetzt sprechen, mit Closed Shop und so weiter, sondern gab auch Auf- und Abstiege. Aber ich glaube, die Tendenz, dass sich irgendwie so Eliten zusammenfinden, die einfach leistungsmäßig meinen, sie gehören irgendwie zusammen, die gab es irgendwie schon immer.
Ja, aber also das ist dieses Bundesliga-Beispiel bringt mein Freund, der Basketballer, auch immer an, ja. Und natürlich ist es nicht so, dass man immer an allem festhalten sollte und so rückschrittlich sein sollte und so Konservatismus als Selbstwert darstellen sollte. Aber ich finde das Beispiel trotzdem schief an der Stelle, weil es ja diese Bundesliga-Idee, vorher gab es ja nur Oberligen, also regionale Ligen. Und insofern finde ich, das kann man nicht vergleichen mit der Super League jetzt, wo einfach 11 reiche Clubs sich zusammenfinden und da eine Liga gründen wollen, mit welcher Legitimation, ja? Also das frage ich mich eben. Und wenn man diese sportliche Qualifikation in den Vordergrund stellen würde, dann könnte ich dem noch viel eher was abgewinnen. Also jetzt nochmal mit diesem Berlusconi-Modell von vor 20, 30 Jahren zu kommen, wäre, glaube ich, zeitgemäßer als jetzt diese 11 Clubs, die irgendwie sich die Pründe der Champions League aneignen wollen, jetzt mal, um es vereinfacht zu sagen.
Also das Beispiel mit der Bundesliga-Gründung ist deswegen auch schief, weil wenn man das sporthistorisch betrachtet, ist die Gründung der Bundesliga darauf zurückzuführen, dass die Nationalmannschaft gestärkt werden sollte, weil man gemerkt hat, dass die ganzen anderen Länder mit ihren Sportligen in einem ganz anderen Wettbewerb permanent sind und die Spieler einfach auch in ihren Regionalligen, ja, zum Beispiel Regionalliga Nord oder West oder was auch immer damals gespielt hat, oder die Berliner unter sich sportlich nicht so gefordert waren wie dann später in der Bundesliga. Und siehe da, auch mit Gründung der Bundesliga hat dann auch der deutsche Fußball einen Schub bekommen. Also das war ja einzig und allein der Grund, wir wollen einen stärkeren Wettbewerb, und den schaffen wir nur, wenn die besten Mannschaften national permanent gegeneinander spielen und nicht erst im K.O.-System ab Halbfinale, im alten System. Aber damit wir jetzt nicht die Zeit verlieren, weil es gibt ja auch ein Limit, lasst uns doch tatsächlich mal auf den Tag springen, jetzt letztes Jahr im April, als 11 Spitzenclubs, Moment, 11? Nee, 12. 12. 12, 12, ja, 11 war ja damals, 18. 12 Spitzenclubs aus England, Italien und Spanien an die Öffentlichkeit getreten sind und gesagt haben, wir werden eine Super League gründen. Wie hat damals die UEFA ad hoc auf diese Verkündung reagiert?
Das war ziemlich schnell und hart. Herr Severin, hat, glaube ich, die härtesten Worte gewählt, die man da finden kann, und hat die Gründung der Super League aufs Schärfste verurteilt. Und hat damit, glaube ich, schon diese das Ende der Super League innerhalb dieser kurzen Zeit schon auch eingeleitet. Also das war von der UEFA, glaube ich, wichtig, so hart zu reagieren. Also wenn man jetzt mal die UEFA-Perspektive einnimmt einfach.
Mhm. Also zu ergänzen ist noch, dass, glaube ich, Paris Saint-Germain auch mit dabei war, also Frankreich.
Nee, Paris war da nicht dabei.
Okay, jedenfalls war das, also das war natürlich irgendwie ein...
Warte mal, da unterbreche ich dich. Man könnte das von PSG denken, Absolut. Das ist ja einer der schlimmsten Clubs, Haie und das beste Beispiel, wie man mit einem Top-Verein in einer Liga, wo alle anderen hinterherhinken, weil einer mit Geld zugeschissen wird, wie dann der ganze sportliche Wettbewerb ad absurdum geführt wird.
Die Könige der Monster.
Finde ich schon, ja.
Ja,
also wenn man tatsächlich mal guckt.
Aber ich glaube, das war auch das Problem, dass die nicht mitgespielt haben. Und es war ja, da gab es ja wohl eine Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am Freitags noch. Und da konnten die sich, glaube ich, nicht einigen. Und deswegen war Paris dann nicht dabei. Wie heißt der Geschäftsführer von Paris? El-Khaifi. El-Khaifi hat sich ja dann, ist ja jetzt Präsident der Cluborganisation, der ECA. Mhm.
Was vorher Agnelli war.
Genau.
Genau.
Agnelli und Seferin. Das gab dem Ganzen ja noch so eine persönliche Note, weil die, glaube ich, irgendwie verschwägert sind oder so.
Seferin und
Seferin, ja. Agnelli. Ja. Was dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Reaktion, also seine persönliche Reaktion erklärt. Also mit Sicherheit gab es da vorher Gespräche, aber mit Sicherheit war dann sozusagen dieser Vorstoß da auch nicht abgesprochen und traf die UEFA unvorbereitet.
Und hat die UEFA Sanktionen angedroht? Welche?
Die UEFA hat angedroht, die Clubs aus der Champions League rauszuschmeißen mit sofortiger Wirkung, also auch aus dem laufenden Wettbewerb damals. Ich glaube, sie haben auch dann geldliche Sanktionen angedroht und überdies haben sie den Spielern der betreffenden Clubs in Aussicht gestellt, dass sie künftig nicht mehr für internationale Nationalmannschaftswettbewerbe qualifiziert sind.
Und genau jetzt arbeite ich so ein bisschen meine Fragen durch, die ich vorformuliert habe. Deswegen klingt das jetzt alles so ein bisschen gestanzt. Auf welcher rechtlichen Grundlage hat die UEFA überhaupt diese Sanktionen androhen können?
Das ist Paragraph 49 Absatz 3, 51 Absatz 1 der UEFA-Statuten, wo eben festgelegt ist, dass es keine Breakaways Leagues gegründet werden dürfen, beziehungsweise nur mit Genehmigung der UEFA. Und da liegt es das ein Kern der Problematik, dass eben pauschal von Genehmigung gesprochen wird, ohne das näher zu konkretisieren. Ja. Mhm. Und ganz lustig ist dann, dass die UEFA nachdem die Terminierung feststand für die mündliche Verhandlung, an dem Tag noch diese Genehmigungsvoraussetzungen für solche privaten Ligen in Anführungszeichen veröffentlicht hat, ja, um sozusagen den Stachel schon mal rauszuziehen. Ich denke nicht, dass es irgendwas hilft, ja, in dem Fall, aber es ist ein Versuch der UEFA, um das Ganze in geordnetere Bahnen zu denken.
Also kann man noch ergänzen, dass im Prinzip also die UEFA die Gefahr, dass es mal eine Abspaltung geben könnte, schon gesehen hat und deswegen entsprechend in ihren Statuten den Artikel 49 Absatz 3 verankert hat, wofür es aber überhaupt gar keine Rechtsgrundlage in den Statuten der UEFA gibt, ist die Androhung, die Nationalspieler künftig, also die Spieler künftig nicht mehr für die Nationalmannschaften zuzulassen.
Aber das geht jetzt einen Schritt zu weit nach vorne. Also erstmal für mich die Frage, deckt sich denn überhaupt dieser Artikel 49 und 51, decken die sich denn beide überhaupt mit europäischem Recht? Weil es gibt ja einen Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 101. Das könnt ihr mir besser sagen, was der sagt.
Ja, also 101 AEUV ist das Kartellverbot. Ja, das sagt Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen dürfen keine wettbewerbsbeschränkende Absprachen treffen. Ja, aber dafür gibt es Ausnahmen. 102 ist das Missbrauchsverbot, also ein marktbeherrschendes Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung. UEFA ist Monopolist, insofern marktbeherrschend, darf ihre Marktstellung nicht missbrauchen. Ja. Und jetzt kommen die Kartellrechtler und wollen es immer 1:1 auf den Sport auch anwenden. Profisport ist ist Teil des Wirtschaftslebens und dadurch ist der AEUV auch anwendbar, ganz klar. Nur die Frage, mit welchen Maßstäben kann eine Wettbewerbsbeschränkung gerechtfertigt werden? Und da gibt's eben die Besonderheiten des Sports, die da eine große Rolle spielen. Aber um deine Frage ganz klar zu beantworten, so wie die Artikel 49 und 51 in den Statuten sind, wenn man nur die betrachtet, ist es ein ganz klare Verstöße gegen Kartellrecht, ja, erstmal, also auf Tatbestandsebene. Und da sagte ich ja schon, alleine weil es überhaupt nicht transparent ist, wie das zu verstehen ist, muss man es schon als tatbestandlichen Wettbewerbsverstoß konstatieren.
Mhm. Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Das Kartellrecht ist im Prinzip die rechtliche Plattform, die es einer Super League, die ja an sich irgendwie gar keine rechtlichen Verhältnisse mit der UEFA hat, ermöglicht, einen Sanktionskatalog oder die Umsetzung von solchen Sanktionen dann gerichtlich überprüfen zu lassen. Und das Kartellrecht ist in den letzten Jahren einfach das Rechtsgebiet geworden, mit dem sich Beteiligte im Sport versuchen, dann gegen Entscheidungen der Monopolisten, und die Verbände sind mehr oder weniger allesamt Monopolisten für sich gesehen, also Stichwort Einplatzprinzip, ja, der europäische Sport ist so ausgestaltet, dass es immer nur ein Verband gibt, der im Sport dann sowohl national als auch international das Sagen hat. Insofern hat man hier dann eben eine Monopolstellung und die wird durchs Kartellrecht oder die ist durchs Kartellrecht überprüfbar, jedenfalls die Verhaltensweisen der Monopolisten. Und insofern ja, ist es kein Wunder, dass man sich jetzt irgendwie auf dieser Basis dann auch gerichtlich da wieder trifft.
Mhm. Und ja, vielleicht noch ergänzend. Das Kartellrecht, das Sportkartellrecht wird auch immer wichtiger, wenn es um Athletenrechte geht, weil Athleten, zum Beispiel aus der Leichtathletik, können sich auch auf die Nominierungskriterien, also wenn es um Nominierungskriterien der Verbände geht, können sie das überprüfen lassen auch. Ist immer die Frage, ob das dann erfolgreich überprüft werden kann, je nachdem, wie objektiv diese Kriterien eben feststehen. Und auch im Verhältnis Club gegen Verband. Die Clubs können auch sich genau auf diese kartellrechtliche Norm berufen, wenn sie sich Diskriminierung in jeder Art gegenüber sehen, wenn es um Beschränkungen geht, die sie für nicht gerechtfertigt halten. Zum Beispiel Toguchi München hatte sich auch aufs Kartellrecht berufen, als es um die Frage ging, ob sie zum DFB-Pokal zugelassen werden. Ja, wir haben sich ja dann geeinigt oder das Verfahren wurde ja dann erledigt und insofern.
Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ja, auch für unseren Fall, weil bei unserem Fall das Problem ist, dass die Normen aus den Statuten der UEFA, also der 49, das, was im 49 steht, dass das mit dem Kartellrecht deswegen nicht vereinbar ist, weil die Maßnahme an sich überhaupt völlig undifferenziert der UEFA das Recht gibt zu sagen, nee, dürft ihr nicht. Also mehr oder weniger ohne Begründung, abspalten geht nicht. Und dahinter steht dann natürlich ein wirtschaftliches Interesse der UEFA und das allein kann nicht ausreichen oder ist jedenfalls nicht verhältnismäßig, um diese relativ scharfen Folgen dann für Vereine und Beteiligte, also auch wirtschaftlichen Folgen für Vereine und Beteiligte zu rechtfertigen, kartellrechtlich. Das heißt aber auch, dass die UEFA möglicherweise in der Lage wäre, durch entsprechende Ausgestaltung ihres Reglements die Sache kartellrechtlich wiederum zulässig zu machen. Das wird nicht einfach sein, aber im Fall Toguchi war das damals so. Ich glaube, da passten irgendwie die Normen des Bayerischen Fußballverbandes hinten und vorne nicht so richtig und da haben sie nachgebessert und dann ging es doch. Mhm.
Was mich tatsächlich die ganze Zeit jetzt, ich muss irgendwie wieder den Einstieg finden, weil tatsächlich ich als Nicht-Jurist habe ganz viele Wolken gerade, viel Nebel. Und für mich ist ja die Rolle der UEFA sowieso ein bisschen so eine Art Janusgesicht. Ja. Auf der einen Seite sind sie die Armen, die von den Super League-Clubs verlassen werden. Andererseits sind sie diejenigen, die quasi als Wettbewerber anderen Clubs sagen oder ihren Clubs sagen, was was sie machen dürfen, was nicht und dass sie nicht raus dürfen und sanktionieren. Also es ist sozusagen ein Twitter-Wesen, was einerseits der Wettbewerber ist, den Wettbewerb ausrichtet und andererseits dann Sanktionen aussprechen kann, die dann andere Clubs daran hindern soll, einen eigenen Wettbewerb zu machen. Für mich als nur Fußballgucker ist das tatsächlich nicht verständlich, wie die UEFA da so mächtig sein kann, dass man da auch lange drüber diskutieren kann.
Ja, aber das ist das Pudels Kern, ja, jetzt, weil die UEFA in ihren eigenen Statuten stehen hat, andere Ligen müssen uns um Erlaubnis fragen sozusagen und müssen da die Voraussetzungen erfüllen, ja. Das heißt, die UEFA ist Veranstalter, Vermarkter und Kontrolleur in einer Person. Und da sehen wir beim Stichwort eben Gewaltenteilung im Sport. Die gibt's da nicht, ja. Das ist ja gerade auch ein wesentlicher Bestandteil im Sport, dass die Sportverbände sich selbst organisieren dürfen, ja. Lex Sportiva. Sie dürfen ihr Recht selbst setzen. Aber natürlich immer nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze. Und zu den allgemeinen Gesetze gehört in Deutschland das bürgerliche Gesetzbuch, das Grundgesetz und auch eben der AEUV, ja, als der Vertrag in Europa, der die Grundfreiheiten der Marktteilnehmer regelt. Und an den müssen sich auch die Verbände letztlich halten. Und das ist ein wichtiges Argument der Vertreter der Super League, die sagen, genau darin liegt der entscheidende Interessenskonflikt, der irgendwie gelöst werden muss. Wie das wiederum in dem Verfahren dann entschieden wird vom EuGH, ist eine ganz interessante Frage, die so noch nicht beantwortet wurde von europäischen Gerichten. Es gab Anfang der 2000er das FIA, den Fall FIA, Formel 1, wo genau dieses Problem schon mal virulent war. Und da hat die FIA dann auch Zugeständnisse gemacht und es kam zu keinem Urteil oder zu keinem Gerichtsverfahren, sondern die Kommission hat es dann entschieden.
Das wollt ihr Rechtsanwälte ja immer, ne? Dass ein Urteil irgendwie mal gefällt wird, ein Grundsatzurteil.
Das ist
hilft
immer,
jedenfalls.
Das hilft und das haben wir, glaube ich, in unseren Folgen schon öfter mal erwähnt. Ich
sag nur Bossmann, ne?
Genau, also ja. Bossmann war ja auch was ganz Besonderes, weil niemand damit gerechnet hatte, dass der EuGH letztlich ein Urteil spricht und dann auch noch tatsächlich ein Urteil zugunsten des Spielers. Und die Verbände und die Clubs waren ja alle wie vor den Kopf gestoßen durch den Bossmann-Urteil. Der Einzige, der sozusagen ein bisschen vorbereitet war auf die Situation, war Uli Hoeneß, der ein paar Tage vor dem Bossmann-Urteil schon alle Verträge mit den Spielern verlängert hatte, weil er sozusagen geahnt hatte, was kommt, warum auch immer.
Mhm. Ja? Ich möchte noch mal kurz doch auch wieder einen Schritt zurückgehen, nämlich zu der Rolle der UEFA, weil du das irgendwie so in Frage gestellt hast. Der Umstand, dass es einen Verband gibt, der für das in einer Sportart verantwortlich zeichnet für den Wettbewerb, hat ja auch einen guten Grund. Also die Idee an sich, einen Verband da zu haben, ist schon völlig in Ordnung, weil dadurch ist gewährleistet oder soll jedenfalls dieser Verband gewährleisten können, dass es einheitliche Wettbewerbsregeln gibt, dass der Wettbewerb auch einigermaßen ausgeglichen ist. Dass auch das Drumherum für den Wettbewerb, also das Schiedsrichterwesen, Nachwuchsarbeit, dass es dann einheitliche Regeln gibt und nicht, dass es irgendwie total zerfasert, weil da irgendwie fünf verschiedene Player am Werkeln sind. Und am Ende hat man natürlich auch im Blick den Verbraucher, den Konsumenten, der das Ganze verfolgt in den Stadien oder am Fernsehen. Und auch für den ist natürlich irgendwie ein einheitlicher, verlässlicher Wettbewerb gut und
Wer legt das fest? Also wer legt fest, dass das für mich gut ist? Vielleicht bin ich ja auch einer von den ganz Jungen, die jetzt alle TikTok-mäßig unterwegs sind und nur noch 15 Sekunden ein Stück irgendwas
konsumieren können. Von denen will ich heute nicht mehr sprechen, ja?
Aus gutem Grund. Nein, aber wer legt denn mein Bedürfnis fest? Und die andere Frage ist ja auch, warum muss es ein Verband sein? Warum können nicht zwei Verbände miteinander konkurrieren und gemäß den Marktgesetzen aufgrund des Konkurrenzwettbewerbs ein noch besseres Produkt machen?
Die Frage ist völlig berechtigt und das kann man natürlich ständig auf den Prüfstand stellen. Also ja, grundsätzlich war sicherlich die Idee hinter einem einheitlichen Verband wie UEFA, wie FIFA, wie DFB, dass man davon ausging, dass auch der Konsument daran interessiert ist zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich der Beste in
Europa?
Wer
ist der Beste?
Das und, ist und nicht wie beim Boxen irgendwie, es gibt drei Beste. Und wer von denen dann vielleicht von diesen dreien der Beste ist, das wird sich nie rausstellen, weil die nie gegeneinander boxen.
So ist es. Und das ist für mich das entscheidende Argument für alles. Letztlich kann man nur dann, wenn es in einer Sportart dieselben Regeln gibt, den Besten eben identifizieren am Ende durch im sportlichen Wettbewerb.
Aber das ist halt eben auch eine romantische Perspektive, weil die unromantische ist ja auch, dass die Vereine, die gerade auch hier in unserer Stadt haben wir ja so ein paar Vereine, die unterschiedlich agieren und auch die romantischen Sportvereine am Ende des Tages nach wirtschaftlicher Stabilität streben. Und die wirtschaftliche Stabilität ergibt sich vielleicht auch aus mehr Geld.
Das ist aber wieder eine andere Frage aus meiner Sicht. Es geht jetzt erstmal
wir reden ja immer aus der deutschen Perspektive. Ich habe jetzt mal vor zwei Tagen geguckt, was sind denn gerade die größten Vereine der Welt? Der größte Verein der Welt anhand der Mitgliederzahl ist Bayern München auf Platz 2, Benfica Lissabon und danach der Deutsche Alpenverein Oberland und der vierte ist dann Deutscher Alpenverein irgendwo, schieß mich tot. Und die ersten nicht-deutschen Vereine im Fußball kommen dann erst irgendwann viel später. Also da ist dann vorher noch Gelsenkirchen in Top 10 ist, glaube ich, oder Top 20 ist noch der VfB Stuttgart irgendwann drin. Und tatsächlich, wir haben ja ein Vereinswesen, das ganz anders denkt und in den anderen europäischen Ländern, also eben gerade England, Italien.
Da gibt's ja gar kein Vereinswesen
genau,
in diesem Sinne.
Genau.
Ja.
Und die einzigen, die herausragend sind, kurioserweise Barcelona und Madrid, die aber wiederum von staatlichen Benefits auch immer wieder leben und dann entschuldet werden, weil, keine Ahnung, hier ein Gelände irgendwie verkauft wird oder Barcelona hat jetzt irgendwelche Rechte verkauft und kann sich auf einmal dann doch Lewandowski im Sommer leisten und ihn registrieren. Die Herangehensweise aus unserer deutschen Perspektive ist ja auf diesen Komplex ein ganz, ganz andere.
Nee, also es geht ja erstmal um die sportlichen Regeln, um die Normsetzungsbefugnis im Sport. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es jetzt einen zweiten europäischen Verband gibt oder eine zweite private europäische Liga, dann ist es nicht weit, sich vorzustellen, dass diese europäische Liga plötzlich andere Regeln erfindet, weil sie das Produkt interessanter machen will. Und dann verwässert der Fußball in Anführungszeichen und man hat die Vergleichbarkeit nicht mehr. Ist vielleicht auch nicht schlimm, aber es widerspricht dem ursprünglichen Gedanken des europäischen Sportmodells, was wiederum jetzt auch dazu geführt hat, dass Europäisches Parlament und Europäische Kommission reagiert haben. Und aufgrund dieser Bestrebungen dieser Super League, was ja ein spanisches Unternehmen steht dahinter, also diese 12 Clubs haben sich gegründet in Spanien, ein spanischer SL ist das, vergleichbar mit einer GmbH, braucht man nur 3.000 Euro, um die zu gründen und dann hat
das haben die, ja.
die diese ja. SL, ja. Und dieses europäische Sportmodell soll eben dieses Ein-Platz-Prinzip weiterhin fixieren. Und das Europäische Parlament hat es in einer Entschließung im letzten November 2021 verabschiedet, dass es keine abtrünnigen Ligen in Europa geben soll.
Und
das ist schon mal ein klares politisches Statement.
Auf jeden Fall. Und jetzt kommt aber das Beispiel ELF, European League of Football, die sich im Dezember 2020 gegründet hat und letztes Jahr 2021 die erste Saison gespielt hat. Was ist die ELF? Da hatten wir auch bei Plattsport mal eine Folge gemacht. Das ist eine auch Investoren gesteuerte und gelenkte und gegründete American Football Liga, die sich als europäische Liga bildet und erst mit 8 Standorten, hauptsächlich in Deutschland, aber auch eine in Polen, eine in Barcelona, eine Franchise gegründet hat. Dieses Jahr spielen nochmal, glaube ich, 4 weitere Mannschaften. Nächstes Jahr kommen nochmal 4 weitere dazu. Und das Problem, was wir jetzt in Deutschland gesehen haben, war, dass sich die ELF und auch die Franchises im deutschen Verbandsfootball ordentlich bedient haben. Da haben wir ja das Problem. Da gründet sich eine neue Liga, ein Platzprinzip oder diese Exklusivitätsklausel vermische ich jetzt?
Da haben wir
jetzt das Problem.
Ja, aber es ist ja kein Problem, weil klar ist doch, dass niemand einem anderen Marktteilnehmer verbieten kann, eine Liga zu gründen.
Das stimmt, aber jetzt im Fall der ELF ist zum Beispiel jetzt die Vienna Vikings, die jetzt die österreichische Liga verlassen haben,
ja,
und in die ELF umgezogen,
ja,
sind.
Aber da gibt's ja diese Überschneidung nicht. Weil die ELF sagt dann, wir machen unser Franchise, die übertragen sozusagen das amerikanische Modell nach Europa, sagen, wir machen unser Franchise. Ich bin noch nicht sicher, ob dieses Franchise allen rechtlichen Vorschriften in Europa standhalten wird. Auf jeden Fall sind die mal vorgeprescht und machen das einfach. Und die nationalen Verbände gucken zu, können gar nichts machen, ja. Die ELF nimmt die Spieler unter Vertrag, ganz regulär. Und das ist für mich aber nicht vergleichbar, weil es sozusagen eine Art Entertainment-Produkt ist. Und wir haben ja gesehen letztes Jahr, dass es im Fußball eben nicht einfach möglich ist, eine private Liga zu gründen, weil man sich nämlich bei dem Platzhirsch bedienen müsste, was ja die ELF nur bei den Spielern tut, aber nicht jetzt irgendwelche sonstigen Terminprobleme hat. Die machen halt ihr Ding. Natürlich berücksichtigen die Terminpläne, aber die würden ja nie fragen, ob sie jetzt was machen dürfen, sondern die machen es einfach.
Aber ketzerische Frage, warum soll das nicht auf dem Fußball übertragbar sein? Warum ist die Super League nicht auch ein Hochglanzprodukt?
Ja, das kann man ja gern diskutieren. Aber wenn die Super League sich gründet, dann kann man doch nicht sofort sagen, wir wollen mit den Vereinen weiterhin Champions League spielen, wir wollen keine Sanktionen in den nationalen Verbänden haben, wir wollen unsere Spieler weiterhin in den Nationalmannschaften sehen, dann muss man halt die negative Seite auch irgendwo akzeptieren. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es nicht möglich ist, aber man hat sozusagen, man wollte einfach alles. Ja?
Ja, also
ich glaube, dass sie die Champions League gleichzeitig wollten, ne? Ich glaube, das ist ja eben der Punkt.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es natürlich mit so einer Nacht- und Nebelaktion, wie es damals der Fall war, nicht geht. Und da waren vermutlich auch taktische Überlegungen dabei, irgendwie da vielleicht was zu erzwingen oder so. Oder überhaupt erstmal europäisch da ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Übrigen die spanischen Vereine, die damals extrem finanziell gebeutelt waren und nicht von ungefähr die Treiber auch sind. Also Real Madrid oder Barcelona müssen natürlich fürchten, im internationalen Wettbewerb abgehängt zu werden von der Premier League. Und die versprechen sich dann von so einer Liga, so ein Produkt, mehr Ausgeglichenheit und wieder den Anschluss zu finden.
Ja.
Aber man, das bedarf natürlich dann nicht einer Hauruck-Aktion im Sinne von wir sind jetzt mal raus, sondern das bedarf natürlich dann einer, also Gesprächen mit der UEFA, die berechtigterweise auch befürchten müssen, dass wenn es so eine Super League gibt, sie ihre Champions League einstampfen können.
So ist es. Und an der Stelle muss ich an unsere Folge mit Martin Endemann denken, ja, der dann gesagt hat, dass Teile der Super League-Clubs in Kenntnis des Scheiterns dieses Plans damit die Champions League Reform forciert haben und in der Öffentlichkeit sozusagen akzeptabler gemacht haben und dafür spricht viel, was auf der einen Seite traurig ist, ja, dass sozusagen man da mit falschen Karten gespielt hat. In jeder Hinsicht, also wahrscheinlich wurden einzelne Super League Clubs dadurch auch vor den Kopf gestoßen, aber auch die europäische Fußballöffentlichkeit musste das dann die Kröte schlucken dieser Reform, die ja ein bisschen zurückgenommen wurde dann am Ende. Aber letztlich ist es ein Riesenproblem und ich bin sehr gespannt die Verhandlungen vom EuGH war ja am 11. Juli. Und 15 EU-Mitgliedstaaten haben ja Plädoyers gehalten und ganz, ganz, ganz überwiegend zugunsten der UEFA. Ja, es waren immer die Argumente haben sich immer wiederholt. Es waren nicht sehr, sehr, sehr neue Argumente, aber es hat auch gezeigt, dass die Politik hinter der UEFA steht und hinter den nationalen Platzhirschen. Und
aber aus Gewohnheit, also nein. Weil sie halt nichts anderes als die UEFA kennen. Und ja, tatsächlich ist auch die Frage, da kann man 100 Plädoyers halten, wenn am Ende das EuGH aufgrund der Gesetzgebung sagt, das ist überhaupt kein Problem, dass sich da eine Super League gründet, dann aber wie gesagt, im Moment sind wir jetzt in einer Phase, gab diese Anhörung und jetzt wird warten wir mal, wann der weiße Rauch aufsteigt, was dann am Ende bei rauskommt.
Aber was heißt aus Gewohnheit, Martin? Man muss sich, die Politik und die Gesellschaft muss sich fragen, was man will. Ja? Und wenn man dann sagt, man will im Sport auch einen Markt, einen Wettbewerb, dann kann man ja für die Super League sein. Aber wenn man möchte, dass der Fußball, so wie wir ihn kennen, ein Volkssport bleibt und von dem kleinen Jungen auf dem Bolzplatz zu Ronaldo noch eine Verbindung besteht und die Gesellschaft sich mit diesen Superstars noch identifizieren können und der Fußball gesellschaftlicher Mittelpunkt bleiben soll, dann sollte man sich genau überlegen, ob man den Sport genauso behandeln will wie die normale Wirtschaft.
Verstehe ich nicht ganz das Argument, weil wieso sollte durch eine Super League die Verbindung zu Ronaldo verloren gehen?
Kann ich ja ganz klar sagen.
Ich jetzt auch nicht für so wahnsinnig wichtig halte, aber ich weiß ja, was du meinst.
Was hältst du nicht für wichtig?
Die
Verbindung zu Ronaldo.
Zu Ronaldo da ist, außer dass
man Ronaldo kauft. Aber es war ein Symbolbild. Ja, weil die Offenheit der Ligen, ja, von der Kreisliga C bis hin zur Champions League gewährleistet ist. Und sozusagen das ist der europäische amerikanische Traum, dadurch weiterhin funktioniert. Ja? Und wenn man die Super League so macht, wie sie letztes Jahr geplant war, kappt man diese Verbindung. Dann ist es eine Insel, wo es auch nur noch sozusagen möglicherweise um den besten Fußball geht und um Entertainment, aber nicht mehr um diese diesen Wettbewerbsgedanken.
Ja, genau. Du denkst jetzt sozusagen, dass Sparta Lichtenberg sozusagen keine Chance mehr hat, in die Top-Klasse aufzusteigen, nach dem Ligensystem, dass man von Liga zu Liga hochgeht, sich dann irgendwann, so wie jetzt Union gerade, für europäische Wettbewerbe
qualifiziert. Also mir reicht es eigentlich,
aus der Perspektive eines Spielers sieht man ja auch am amerikanischen System, ohne dass es da eine Durchlässigkeit von den Juniorenligen gibt, bis hoch zur NHL. Da gibt es ja viele Grenzen, die man eben durch sportliche Leistung überspringt und am Ende doch in dieser Liga spielt. Also sozusagen, dass der kleine Junge, der jetzt auf dem Ballplatz im Staub gerade gegen den Ball tritt, es hoch schaffen kann, funktioniert auch in diesem System.
Naja, dann ich würde dir auch, also im Grunde bin ich ja bei dir, Holger. Natürlich ist es schön. Ich glaube nur, dass die Realität einfach eine andere ist, weil dieses System, das du propagierst, nämlich der Kleine kann es bis ganz ans oberste Ende der Fahnenstange schaffen, faktisch ist es doch schon unterbrochen, weil jedenfalls in der Bundesliga kann doch außer Bayern München niemand mehr Meister werden,
ja, wenn ich das nicht mal schaffen kann. Also ihr sollt es nicht 1:1 so sehen, wie ich es jetzt gesagt habe. Also mir reicht schon das Beispiel Rot-Weiß Essen oder Waldhof Mannheim, Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, das reicht mir schon. Und der kleine Junge, der träumt natürlich von Messi, Ronaldo, aber letztlich ist er ja trotzdem regional verwurzelt mit Erlebnissen, die er hat, um seinen regionalen Fußballclub, wenn er sich jetzt für Fußball interessiert. Und alleine das würde wegbrechen, wenn es die Super League gäbe. Natürlich ist die Entwicklung jetzt schon so, dass Kids eher Superstars folgen als Clubs. Aber es wäre noch viel dramatischer, wenn diese Verbindung zwischen diesem einen Platz-System gekappt würde und wir private liegen hätten mit ja ohne Verbindung zur Region. Das ist meine These. Und ich würde gern kurz mal in die Zukunft reisen, 25 Jahre weiter und wieder zurückkommen und euch erzählen, wie es in 25 Jahren aussieht. Aber also es ist nicht mein...
Über diese Zukunft reden wir doch jetzt.
Ja, und, es ist nicht meine Wunschvorstellung.
Ich glaube, keiner von uns möchte sozusagen noch kapitalistischeren Fußball haben, als wir den jetzt schon ohnehin haben. Aber tatsächlich Realität, wenn man das so annimmt, dann kommt man da nicht umhin, dass sozusagen die Spirale sich natürlich immer weiter dreht und es nur durch eine aktuellen System auf freiwilliger Basis ist, dass die Großen was abgeben an die Kleinen, an die Verbände, dass sich das dann, dass sozusagen die Durchlässigkeit auch von dem Geld, was aus der Champions League jetzt zum Beispiel in den deutschen Verband kommt, über die Bayern, dass das dann auch solidarisch geteilt wird.
Übrigens war das der größte Schwachpunkt in der Argumentation der UEFA, dass die UEFA immer sagt, dass sie ja sozusagen die Gelder verteilt an den Breitensport und Amateursport. Und dann gab es an den Verhandlungstagen Nachfragen, wie hoch denn die Summen sei und wie sich das zusammensetzt. Und die UEFA konnte diese Frage nicht beantworten, was ziemlich schwach war. Ich hoffe, dass das noch nachgeholt werden kann, weil das ist ein wichtiger Punkt. Und du hattest ja das auch vorhin erwähnt, Martin, mit dem Geld orientiert. Und das muss man natürlich auch Teil der Kontrollmöglichkeit sein, dass es eine Art von Checks and Balances gibt im europäischen Profifußball. Irgendjemand muss die Verbände, wir haben ja das Problem auch in Deutschland mit DFB und die Skandale, dass irgendjemand, eine unabhängige Instanz, die Verbände kontrollieren muss.
Und da kommen wir wieder an die Stelle, wie vorhin, als Beckenbauer in den 90er Jahren gesagt hat, naja, dann hauen wir nach Italien ab. Soweit man daran geht, wird eher so eine Super League real, als wenn man auf eine andere Art und Weise daran geht.
Das ist halt ein Wettlauf, ne? Also wenn der Fußball so werden soll, wie du ihn dir vorstellst und wie er mal war, dann,
das ist polemisch. Das ist Polemik.
Dann muss man eine Lösung parat haben, wie denn die exponierten Stellungen, die Bayern München in der Bundesliga hat, die Real und Barcelona in Spanien haben und die andere Vereine in Frankreich, Italien und auch in der Premier League haben, wie du die aufbrechen kannst, damit diese nationalen Wettbewerbe wieder zu dem werden, was sie mal waren, nämlich ein Wettbewerb um Platz 1.
Genau.
Letztlich.
Mit annähernd gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Und das ist diese Competitive Balance, die auch dem Prüfmaßstab des Kartellrechts standhalten müsste, ja. Was ein weiteres Problem ist.
Lass uns mal genau auf diese Ebene kommen. Also nochmal mehr über das Juristische sprechen, nicht über, wie wir uns den Fußball in 25 Jahren ausmalen, sondern tatsächlich über heute. Also die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, auf welcher Grundlage konnte die UEFA denn überhaupt auch die drei Clubs, die übrig geblieben sind, erstmal sanktionieren?
Gar nicht, die haben es ja aufgegeben.
Das war eine Abmachung zwischen den Clubs.
Und die sah wie aus?
Ja, dass die die drei Clubs, mit denen gab es ja keine Abmachung, ne? Also,
genau.
Aber mit den restlichen gab es ja Abmachungen, dass die hat man im Prinzip wieder in die Familie zurückgeholt und die mussten dafür ordentlich Geld auf den Tisch legen.
Der Aufsatz von Rechtsanwalt Haug, der diesen Aufsatz geschrieben hat, den ihr mir geschickt habt, könnt ihr nochmal kurz sagen, worum es da genau geht?
Ob die UEFA Sanktionsmöglichkeiten hat gegenüber den Super League Clubs, und ich sehe da aber trotzdem Grenzen, ja. Und es ist ja auch so, dass die UEFA die Sanktionen nicht durchsetzen musste, weil sie die hat sie nur angedroht, und die Super League ist gescheitert, und jetzt sind wir zwar vom EuGH, wo das Ganze nochmal überprüft wird, und da ist natürlich schwer für das Gericht auch zu identifizieren, wie denn diese Drohung tatsächlich sich ausgewirkt hat. Ja?
Ich finde es übrigens witzig, dass du sagst, ja, das Projekt ist gescheitert. Auch Wikipedia schreibt, die Super League, The Super League war eine, da in der Vergangenheit zu sprechen, finde ich interessant, weil es ja diese GmbH, diese SL ja immer noch gibt,
ja.
Und es ja immer noch auf europäischer Ebene jetzt vor Gericht.
Da geht's halt um Knete. Da geht's halt um Knete und die Gesellschaft muss es ja noch geben, damit dieses Verfahren zu Ende gebracht werden kann. Aber die Super League.
Die Grundrechtsfrage wird ja, ist jetzt aber.
Grundfreiheit, ja.
Oder
Grundfreiheit darum, und Wettbewerbsrecht, ja.
Darum geht's ja jetzt. Und also, aufgrund dessen, je nachdem, was dann nächstes Jahr entschieden wird, lässt sich ja vielleicht dann doch in Zukunft eine Liga nach dem Prinzip, wir spalten uns aus europäischen Wettbewerben ab, gründen. Die Frage, die ich, ich habe das vorhin genau diesen Artikel 102 mal laut vorgelesen und auch den Passus aus diesem Aufsatz. Meine Frau, auch Juristin, hat das gehört und ich habe dann, sie hat dann gesagt, das kann man auch anders auslegen. Unter Umständen. Sie hat nicht gesagt, wie, aber das ist alles Auslegungssache. Also kann man diesen Artikel von dem Rechtsanwalt Haug aber dennoch im Sinne der Sanktionen, die die UEFA den drei Super League-Clubs als Vertragsstrafe aufruft, anders auslegen?
Ja, mit also, außen. Nochmal ganz kurz zu diesem Verfahren, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Super League vor den Europäischen Gerichtshof gezogen ist und da jetzt geklagt hat, sondern der Verfahrensgang war, dass die Super League als jemand, der keine rechtliche Verbindung zu der UEFA hat, gestützt auf das Kartellrecht vor ein nationales Gericht gegangen ist. Es war in dem Fall ein Handelsgericht in Madrid und hat feststellen lassen oder will feststellen lassen, dass diese Sanktionen gegen das Kartellrecht verstoßen. Und nun gibt es die Möglichkeit, dass das Gericht, wenn es denn feststellt, dass hier europäisches Kartellrecht einschlägig ist und europäisches Kartellrecht ist einschlägig, weil es ein keiner
was heißt einschlägig?
Also für mich naja, also das Kartellrecht ist anwendbar.
Okay.
Ja. Und es ist nicht nationales Kartellrecht anwendbar, weil wir hier einen grenzüberschreitenden Sachverhalt haben. Und deswegen ist das europäische Recht anwendbar. So, und dieses nationale Gericht hat jetzt die Möglichkeit, wenn es denn unsicher darüber ist, wie dieser Fall zu subsumieren ist, unter die einschlägigen Normen 101 und 102, ein sogenanntes Vorabersuchen an den Europäischen Gerichtshof zu richten. Also die unterbrechen mehr oder weniger ihr eigenes Verfahren, rufen den EuGH an und sagen, du, wir haben hier eine Frage, die können wir so nicht klären, du musst uns mal sagen, wie wir das europäische Recht verstehen sollen. Dann kommt der EuGH ins Spiel, dann wird dort verhandelt, dann wird der EuGH was zu diesen einzelnen sogenannten Vorlagefragen sagen, die sind ganz, ganz differenziert ausformuliert. Und dann geht die Sache wieder zurück zum Gericht, zum nationalen Gericht und dieses muss dann im Lichte dieser Auslegung des Europäischen Gerichtshofs entscheiden.
Entscheiden, so ist es. Und es waren in dem Fall sind es 6 Vorlagefragen, die ganz konkret formuliert sein müssen, damit der EuGH sie für zulässig erachtet und über die er dann entscheidet. Aber er entscheidet nicht den Fall, sondern er beantwortet in abstrakter Form die gestellten Fragen und verweist zurück an das nationale Gericht.
Hast du eine von diesen Fragen für mich mal da, dass ich mal?
Ja, selbstverständlich. Ja,
sehr gut. Nee, lies mal vor.
Wirklich? Willst du das wirklich?
Ja, ich würde es mal hören. Okay, also weil du, das klingt ja so, als wenn es eine ganz klare Frage ist und da gibt es dann eine ganz klare Antwort, aber nur für Juristen wahrscheinlich.
Ja, es ist eine klar, also brillant formuliert, aber wirklich komplex, ja. Also ich lese mal die erste Frage vor, ja. Ist Artikel 102 AEUV dahin auszulegen, dass er einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung verbietet, der darin besteht, dass die FIFA und die UEFA in ihren Statuten, Klammer auf, insbesondere die Artikel 22, 71 bis 73 der FIFA-Statuten, die Artikel 49 und 51 der UEFA-Statuten, sowie jeder Artikel entsprechenden Inhalts der Staaten, der Mitgliedsverbände und der nationalen Ligen bestimmen, dass eine vorherige Genehmigung durch diese Körperschaften, die ausschließliche Zuständigkeit für die Veranstaltung oder Genehmigung internationaler Wettbewerbe für Vereine in Europa beanspruchen, erforderlich ist, damit eine dritte Körperschaft einen neuen europaweiten Vereinswettbewerb wie die Super League gründet, insbesondere wenn es kein auf Grundlage objektiver, transparenter und nicht diskriminierender Kriterien geregeltes Verfahren gibt und der bei der FIFA und der UEFA gegen den vorliegenden Interessenskonflikt berücksichtigt wird? Fragezeichen.
Jetzt, ich habe jetzt verstanden, sind die Regularien von FIFA und UEFA rechtens, damit die dritte Partei, eine Super League, die erstmal überhaupt fragen muss?
Mhm. Genau, genau. Also
ich als Nicht-Jurist habe das jetzt so verstanden.
Ja, alles richtig. Und wichtig dabei ist halt, dieser Interessenskonflikt ist wichtig und dieses objektive, transparente, nicht diskriminierende Verfahren
was,
oder
die Kriterien. Das heißt nicht diskriminierend in dem Fall. Da geht es ja nicht dass, um dass Ethnien jeder, oder,
nee,
oder
genau,
Geschlechter oder was weiß ich.
Dass jeder Marktteilnehmer gleich behandelt wird, ist nicht diskriminierend.
Also ich als so Couch-Jurist würde jetzt sagen, ja, ist im Moment diskriminierend, weil sozusagen einer den anderen sagt, was er, dass er das nicht machen darf.
Das ist keine nicht automatisch diskriminierend, weil es ist nur eine Diskriminierung im Sinne des Rechts, wenn es keine sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung geben.
Und was wäre jetzt im Falle der UEFA oder aus der Perspektive der UEFA oder FIFA ein sachlicher Grund der Super League, das zu verwehren?
Ja, die Besonderheiten des Sports. Das ist das, was Fabian vorhin die Punkte, die er aufgeführt hat. Dass es eine Vergleichbarkeit in den sportlichen Ergebnissen geben muss, dass die Regeln gleich sein okay. müssen.
Und dass ich als Konsument meine Bedürfnisse gestillt bekomme.
Das gehört dann auch dazu. Das ist im Rahmen des Kartellrechts vor allem dann wesentlich, wenn es um eine Freistellungsmöglichkeit solcher Wettbewerbsbeschränkungen handelt. Das gibt zum Beispiel in der Automobilindustrie gab es so eine Freistellungsverordnung, dass die Automobilkonzerne teilweise in der Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten durften. Das ist zum Wohl des Verbrauchers, ja. Mhm. Und im Fußball oder im Sport könnte man da auch daran denken, dass die Verbraucher durch die Einheitlichkeit des Wettbewerbs profitieren, dass sie halt einen klaren europäischen Champion dann dadurch identifizieren können. Aber diese Freistellungsentscheidung ist nochmal was anderes als die sachliche Rechtfertigung. Die Freistellungsentscheidung trifft nämlich die Europäische Kommission und die sammelt die ökonomischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und da gibt's so vier Kriterien dafür. Das ist aber dann, das wäre sozusagen dann nachgelagert möglich, ja. Also so eine Gruppenfreistellungsverordnung für die UEFA gibt's zum Beispiel bei der Zentralvermarktung. Da hat die Europäische Kommission gesagt, wir nehmen das vom Kartellrecht aus, weil es mehr Vorteile hat als Nachteile.
Mhm. Und wir können ja nochmal die Norm des Artikel 49 Absatz 3 vorlesen, die da so apodiktisch sagt, internationale Wettbewerbe.
Was ist apodiktisch?
Naja, so ohne, völlig undifferenziert, okay. Wird in den Raum gestellt, internationale Wettbewerbe und internationale Turniere, welche die UEFA nicht selbst durchführt, bedürfen einer Bewilligung der UEFA. Punkt aus.
Genau.
Und da fehlt eben jegliches drumherum, das, was die von Holger schön zitierte Vorlagefrage eben war. Niemand, der von diesen Regelungen betroffen ist, kann jetzt vorherbestimmen, unter welchen Gesichtspunkten denn das vielleicht gerechtfertigt sein könnte.
Also weil es steht da einfach so. Die UEFA regelt quasi an der Stelle den Markt.
Na, die regelt sowieso den Markt. Also deswegen ist ja überhaupt das Kartellrecht auch anwendbar in dem Fall. Aber sie regelt ihn eben völlig undifferenziert.
Ja.
Und sagt, es kann nur einen geben, die UEFA, und wir bestimmen, wann wir internationale Wettbewerbe zulassen und wann nicht. Punkt aus. Ohne dass klar ist, nach welchen Kriterien eigentlich.
Und die Kriterien hat sie ja jetzt nachgeschoben und hat diese Genehmigungsvoraussetzungen veröffentlicht. Aber sie ist ja kein, also sie ist schon der Gesetzgeber. Aber das, was in dieser Genehmigungs Regularien jetzt steht, da spielt sie sich noch mehr auf als derjenige, der das Ganze kontrolliert. Und da hat man eben, eigentlich ist es die Bestätigung des Interessenskonflikts.
Für mich als Couch-Fußball-Fan fällt es mir immer schwerer, je näher oder je tiefer ich in diesen ganzen Komplex eintauche. Wer ist da jetzt eigentlich der Bösewicht? Sind es die Separatisten oder ist es die überregulierende UEFA?
Das ist immer eine Frage der Perspektive.
Ja, es ist also...
Also normalerweise würde ich ja sagen, diese bösen Vereine, die machen hier unseren Ligenfußball kaputt, aber andererseits ist halt eben auch die UEFA nicht gerade daran interessiert, die Ligen zu stärken. Also wir vor allem auch nicht die europäischen Ligen.
Wir Juristen sprechen eh selten von Bösewichtern, sondern es sind halt Interessen. Und die Interessen sind, finde ich, hier sehr klar identifizierbar. Es sind natürlich vor allem auch wirtschaftliche Interessen, also bei der Super League ganz klar. Und bei der UEFA auch. Stichwort, sie droht halt irgendwie, oder es droht die Entwertung der Champions League, wenn es so eine Super League gibt. Aber natürlich spielen auch sportliche Interessen eine Rolle. Also über die Ideen des Einplatzprinzips haben wir ja schon gesprochen, die durch die UEFA verkörpert wird, alles schön und gut. Und genauso gut können aber Super League-Vereine auch sagen, es gibt ein sportliches Bedürfnis, eben die Exzellenzen aus den einzelnen Ligen zusammenzutun und zu gewährleisten, dass wir halt irgendwie einmal die Woche die Besten der Besten spielen sehen.
Ja. Vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Zum einen ist ja in UK eine ganz interessante Entwicklung zu beobachten. Da gab es so ein Report, Independent Review, Fan-Led Review about Regulation of Football oder so ähnlich heißt der, können wir in die Shownotes packen. Und da ist ja auch genau das Thema, dass eine unabhängige Kommission den Profifußball regulieren soll. Also das ist zum einen, und ich glaube, das ist ganz notwendig. Und wenn man sich, ich habe vorhin mal geguckt, ob die UEFA eigentlich im Moment einen aktuellen Claim hat. Ich glaube, die FIFA hatte lange Zeit oder hat immer noch den Claim for the good of the game, ja. Und das ist ja eigentlich die Essenz, dass der Fußball niemandem gehören soll und sozusagen der Allgemeinheit dienen soll und die Verbände, der nationale Verband, der europäische Verband und der internationale Verband auch das Gemeinwohl irgendwie immer im Blick hat und fördert und gerade nicht aus kommerziellen Interessen handeln soll, ja. Und wenn die Verbände damit ernst machen wollen, dann müssten sie selbst eigentlich eine unabhängige Kontrollinstanz für wünschenswert und für erstrebenswert halten. Und dann könnte man auch die Einnahmen aus der Vermarktung viel gerechter verteilen.
Ja, also tatsächlich frage ich mich natürlich die Rolle der kleinen Verbände. Also wir in der aktuellen Champions League spielt ja kein griechischer Meister mit. Es spielt kein schwedischer Meister mit, es spielt kein dänischer. Dänische Meister spielt jetzt mit. Aber gut,
dass du das nochmal erwähnst, weil das ist eigentlich, ich glaube, die Clubs, die genau in der Position sind, dass sie sich eigentlich in der Regel wähnen, aber nicht berücksichtigt wurden, das sind eigentlich die am Endeffekt eigentlich am stärksten gegen die Super League intervenieren müssten, weil sie sagen, ja Moment, wieso seid ihr Super League und ich nicht?
Und jetzt schauen wir mal auf den Status quo. Es ist eine Champions League Reform ab 2024 beschlossen. Faktisch haben wir, ich glaube auch juristisch, haben wir jetzt ein gewisses Auf- und Abstiegssystem, also beziehungsweise Aufstiegssystem und Abstiegssystem während des Wettbewerbs. Nämlich der Meister oder der Sieger der Conference League steigt in die Europa League auf, der Sieger der Europa League, Frankfurt jetzt in dem Fall, steigt in die Champions League auf, ohne sich dafür als in der nationalen Liga zu qualifizieren. Während des Wettbewerbs steigt der Dritte der Gruppenphase der Champions League in die Europa League ab und so weiter auch weiter nach unten. Die Europa League dann runter in die Conference League. Also wir haben ja schon eine Art Super League und die neue Super League schafft ja vor allem nur zwei Sachen. 4 weitere Teilnehmer und 100 mehr Spiele.
Du, wenn du jetzt von neuer Super League sprichst, meinst du die Champions League.
Die Champions League, ja genau. Aber tatsächlich, dass das Gehirn das sozusagen so zusammenlegt, ist ja auch kein Zufall.
Ja, leider.
Also insofern, das ist ja auch eine Frage, ne? Also inwiefern, wie viel Kalkül lag in der Verkündung im April 21 von den Vereinen, Druck auf die UEFA auszuüben? Und wie reell ist überhaupt die Super League in der Zukunft?
Also es ist vielleicht eine ungerechte Behauptung, aber also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass gerade Bayern und Dortmund genau dieses Kalkül hatten.
Welches?
Dass sie die Super League, dass für Bayern und Dortmund es am besten ist, wenn die Super League aufs Tablett kommt, schnell scheitert und die Champions League Reform dann verabschiedet wird.
Ich glaube, die UEFA hat halt das Dauerproblem, dass sie versucht, den Spagat zu finden zwischen einem Produkt, was einer Super League ähnelt, und einem Produkt, was irgendwie noch alle mitnimmt. Und ich sehe ich sehe das nicht, wenn man nicht radikal den die Geldhähne irgendwie umleitet und den Clubs, die da momentan im Konzert der Großen einfach schlicht wirtschaftlich nicht mitspielen können, die Möglichkeit gibt es aber zu tun. Das heißt, du musst aber welchen was wegnehmen. Und da diejenigen, die machen aber dann nicht mit.
Ja, genau, aber die europäische Politik beziehungsweise die UEFA auf europäischer Ebene hätte die Macht, das so zu regeln. Das ist ja das Traurige daran, dass wir sehenden Auges in diesen Zustand kamen, in dem diese Einnahmeverhältnisse so grotesk unterschiedlich sind und wir uns darüber wundern, dass wir uns jetzt zehnmal in Folge denselben deutschen Meister haben und nichts passiert.
Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Prozess, der jetzt da gerade auch vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wird. Warum dauert das jetzt eigentlich so lange? Was passiert da? Welche Mühlen mahlen da, dass wir erst im April nächsten Jahres ein Ergebnis zu erwarten haben?
Naja, also das ist schon sehr schnell, wie ich finde, ja. Wenn man sich vor Augen führt, dass das spanische Handelsgericht wann die Vorlagefragen an den EuGH adressiert hatte. Das war, glaube ich, im Herbst vergangenen Jahres.
Ich glaube, Mitte 21 oder so war das, glaube ich, ne? Oder?
Nee, es ging relativ schnell. Stimmt, es ging relativ schnell. Es war so Juni, Juli, August 21. Und jetzt hatten wir ein Jahr später die Verhandlung. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass da alle, wie viele Mitgliedstaaten gibt es? 27 noch? Ohne UK, 27 Mitgliedstaaten, die Möglichkeit haben, sich da einzubringen. Ja? Es muss alles übersetzt werden. Es müssen die Schriftsätze hin und her zugestellt werden. Es muss ein Termin gefunden werden. Und jetzt, nach der mündlichen Verhandlung, ist es so, dass der Generalanwalt, der bestimmt wurde, ich wusste es vor 4 Wochen noch mehr, wer es war, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es ist ein Tscheche. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Also der Generalanwalt am EuGH ist dafür zuständig, dem EuGH einen Vorschlag zur Entscheidung vorzulegen. Das nennt man Schlussanträge. Und in der Regel hält sich der Europäische Gerichtshof dann an dieses Votum des Generalanwalts. Und lustigerweise, die Schlussanträge sind für den 15. Dezember 2022 angekündigt. Der 15. Dezember ist der Tag des Bosman-Urteils 1995 gewesen. Nein. Also, ja.
Gibt's doch gar nicht.
Trinkt ihr eigentlich am 15. Dezember dann immer irgendwie einen schönen Champagner zusammen?
Also unser Geburtstag auf jeden Fall.
Ja. Ja? Okay. Dann lasst uns jetzt mal verabreden auf April, wenn dann nächstes Jahr mal was herauskommt.
Naja, ja? Also wenn am 15. Dezember die Schlussanträge veröffentlicht werden, dann könnte man sich eigentlich schon früher verabreden, weil das ist...
Machen wir. Also auf jeden Fall, genauso wie Ronaldo ein Symbol ist, ist sozusagen der April jetzt das Symbol. Vielleicht treffen wir uns schon früher.
Weil im April kann das Urteil schon da sein.
Gucken wir mal. Ja, aber wir verabreden uns dann, würde ich sagen, hoffentlich. Jetzt gerne.
Ja, dann gehen
wir
mal.
Ja. Aber also dann sind 24 Monate ungefähr vergangen.
Ja, das ist schnell.
Bis zu einer Entscheidung, das ist jetzt nicht so lang.
Okay, für mich als Protagonisten, der nichts damit zu tun hat, klingt das lange. Aber okay, wenn ihr das sagt, ich vertraue euch jetzt mal. Jetzt mal auf die Zielgerade eingebogen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ja, jetzt wird's sehr theoretisch. Jetzt stellen wir uns mal vor, irgendwie die Vereine gründen doch eine Super League und spalten sich ab. Was wären dann so mögliche Konsequenzen aus so einer Gründung? Also verlassen dann die nationalen Clubs, die nationalen Ligen? Also gehen wir mal von so einem Modell aus, dass permanent immer dieselben Mannschaften dann gegeneinander spielen?
Da spiele ich nicht mit bei dem Modell. Also du, ja, ich möchte.
Machst du das vor Gericht auch so? Ja, also.
Nee, eben nicht. Ich warte, bis das Gericht entscheidet und dann spiele ich wieder mit.
Genau.
Aber im Moment, also.
Na, spiel mal trotzdem mal durch. Musst ja auch ein bisschen taktisch denken, ne? Was passiert denn dann in der Zukunft? Also angenommen.
Du meinst nach dem Urteil?
Ja,
ne, also dann machen wir es doch andersrum. Dann gibt jeder erstmal eine Einschätzung ab, wie der EuGH möglicherweise entscheiden kann. Und dann auf Grundlage der Einschätzung entwickeln wir dann unser Modell.
Okay, also du sagst jetzt, wie das ausgehen wird. Und du sagst es auch. Ja. Hast du es richtig verstanden?
Gern.
Okay, Fabian, wie geht es aus? 1-1?
Sicherlich nicht. naja, ich rechne schon damit, dass der EuGH jedenfalls das UEFA-Konstrukt, wie es momentan besteht, in die Tonne treten wird. Also die Vorlagefragen, er muss ja die Vorlagefragen beantworten. Und da rechne ich damit, dass er sagen wird, das ist, wir haben sowohl einen Marktmissbrauch, also einen Behinderungsmissbrauch und ein unzulässiges Kartell in der jetzigen Form, wie es die UEFA vorsieht. Das finde ich relativ wahrscheinlich.
Du auch?
Da würde ich mitgehen. Also ich kenne es aus dem Glücksspielbereich. Da hat der EuGH schon etliche Male entschieden und da ging es immer um die nationalen Vorschriften, die da Gegenstand des Verfahrens waren. Und dann hat der EuGH immer entschieden, ja, die nationale Regelung oder jetzt in dem Fall die Verbandsregelung verstoßen gegen Europarecht, soweit sie. Ja, und dann kommt die Einschränkung und dann kommt das, was eben nicht im Einklang mit dem Europarecht steht. Aber das ist dann sozusagen Hinweis für die Verbände, was sie ändern müssen, um wiederum es vereinbar zu machen mit dem Europarecht. Ja, und das ist eben das Problem. Ja, dann haben wir zwar ein Urteil und aber jede Partei fühlt sich als Sieger, weil die eine verweist auf den Halbsatz vor dem Komma und die andere auf den Halbsatz nach dem Komma. Und dann wird es eben weitergehen und dann kommt es eben auf die Ausgestaltung an, was die Parteien oder was der Gesetzgeber beziehungsweise hier der Verband aus dem Urteil machen wird. Ja? Mhm. Also es wird auf keinen Fall mit dem EuGH-Urteil entschieden sein. Und ich hatte die Gelegenheit, kurz vor der mündlichen Verhandlung beim EuGH im Deutschlandfunk ein Interview zu geben. Und dann hatte ich gesagt, meine Hoffnung ist, dass der EuGH einen Block einschlägt, dass man sagt, okay, das, was die UEFA macht, geht aus den genannten Gründen nicht. Es kann nicht sein, dass in den Statuten steht, ihr braucht eine Genehmigung für die Gründung einer Super League. Das kann nicht richtig sein. Aber die Politik stützt oder hat das europäische Sportmodell gestützt durch die Entschließung, durch seine Entschließung aus letztem Jahr. Und insofern denke ich, dass dadurch, dass die Politik hinter den Verbänden steht, dass ein Platzprinzip nicht angetastet wird vom EuGH. Und es wäre dann Sache der UEFA oder der nationalen oder des europäischen Gesetzgebers, des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten als Herren der Verfassung, ne, diese jetzige Situation zu ändern und diesen Interessenskonflikt aufzulösen, dass man eben diese Checks and Balances bekommt.
Also, wenn man so will, steckt ja in den Vorlagefragen schon fast die Antwort drin.
Wenn sich der EuGH einfach machen will, dann ja.
Naja, so einfach wird das sich nicht machen, aber ich meine, die Fragen, insbesondere dann, du hast ja vorhin eine davon, hast du ja vorgelesen, der Nachsatz bietet ja dann schon eben eine Vorlage für den EuGH, dann auch so entsprechend seine Auffassung zu äußern. Ne? Also was du gesagt hast mit, es verstößt gegen das EU-Kartellrecht, soweit nicht gewährleistet ist das. Und dann kommt das alles. Vielleicht ja. Noch ein bisschen ausdifferenzierter, als ja. Die Fragestellung ist.
Ja. Also ihr wollt euch nicht so richtig drauf einlassen auf das Gedankenspiel. Es gibt eine Superliga, Vereine spalten sich ab. Was passiert dann?
Doch, wir können uns gerne drauf einlassen. Es ist tatsächlich so ein bisschen jetzt Gelaber. Also
willkommen bei Plattsport.
Also denkbar wäre, ich habe ja vielleicht schon durchblicken lassen, dass ich so ein Modell unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich für denkbar halte, weil ich einfach glaube, dass sich sowohl die europäische Politik als auch sowieso die UEFA damit schwer tun, einen Wettbewerb zu schaffen, der wieder ausgeglichen ist. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann finde ich die Gründung einer Super League als meinetwegen irgendwie kommerzgetriebenes Hochglanzprojekt aber nicht so uncharmant. wenn gleichzeitig gewährleistet ist, jetzt aus der deutschen Perspektive, dass Klassenprimus Bayern München dann aus der nationalen Liga verschwindet.
Und dann kommen wir zu so einer Frage, die ich auch hier schon ein bisschen vorgestellt habe, wie das dann arbeitsrechtlich aussieht, weil wir haben ja im Moment auch Musterverträge aus der deutschen Fußballliga, die auf die Bundesliga angewendet werden. Ich habe mir noch keinen angeguckt, aber die, wo ich mir vorstellen kann, da geht es auch konkret auch um Abläufe innerhalb dieser Liga. Da müsste man ja auch mit jedem Spieler einen neuen Arbeitsvertrag schließen.
Na, nicht zwingend. Das hängt davon. Also Bayern München hat seine Angestellten, mit denen haben sie Arbeitsverträge. Und sie können natürlich, wenn sie dann Teil einer Super League wären, auch Arbeitsverträge weiterführen oder haben mit ihren Spielern. Oder es gibt ein Modell, ein franchise-artiges Modell, wo irgendwie die Super League plötzlich der Arbeitgeber ist. Das ist auch denkbar.
Ja, also vielleicht nochmal zuerst von meiner Seite nochmal. Dieses Weiterspielen der Gedanken, was passiert, wenn sich eine Super League gründen sollte, unabhängig jetzt davon, wie der EuGH entscheidet.
Und wie wir das finden.
Und wie, das ist mir egal. Ja. Weil für mich steht nach wie vor fest, wenn sich einzelne Clubs zu einer Super League zusammenschließen, dann hat aus meiner Sicht der nationale Verband die Möglichkeit, diesen Club aus dem nationalen Verband auszuschließen, weil er sozusagen die Bande gebrochen hat mit dem Einplatzprinzip. Ja? Natürlich ist es kein Automatismus und keine Pflicht, aber er hat die Möglichkeit. Und wenn, also je nachdem, ja, und wenn dieser Club dann nicht mehr Teil der nationalen Liga ist, dann gibt es aus meiner Sicht auch keinen Grund mehr, warum die Spieler dieser abtrünnigen Clubs in der Nationalmannschaft spielen sollten. Ja?
Wie ist es denn heute? Also, weil wir hatten ja auch vorher schon mal darüber geredet, weil ich den Begriff der Arbeitnehmerüberlassung, den man ja kennt aus dem Berufsleben normal, der ist ja, so wie ihr mir das gesagt habt, auf die Nationalmannschaft nicht anwendbar, obwohl es sozusagen ein anderer Arbeitgeber in dem Prinzip ist, für den man dann spielt, wenn man zur Nationalmannschaft kommt.
Arbeitgeber ist es dann eben nicht. Also das ist wiederum eine komplett andere Frage, weil Für mich leitet sich das Recht, in der Nationalmannschaft zu spielen, jetzt nicht daraus ab, für welchen Club man spielt, sondern dass der Club, für den man spielt, in dem System UEFA und FIFA spielt. Ja? Natürlich, die Super League-Clubs können meinetwegen dann eine eigene Europameisterschaft, dann eine eigene Weltmeisterschaft daraus machen, aber doch nicht mehr die FIFA-Weltmeisterschaft, die es gibt, ja. Und zu deiner Frage Arbeitnehmerüberlassung, hoch umstrittenes Thema, weil man der Meinung sein könnte, wenn die Spieler mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, könnte der DFB sozusagen Arbeitgeber sein, aber da fehlt es nach Ansicht einiger Finanzgerichte, die Frage bisher behandeln mussten wegen steuerlichen Fragen. Soweit ersichtlich, ordentliche Gerichte haben dieses Thema noch nicht entschieden. Immer gesagt, die Nationalspieler sind in dieser Konstellation Unternehmer. Ja, das sind also die Einnahmen aus ihrem Engagement für die Nationalmannschaft, also Spiele und Werbeauftritte und so, sind dann Werbeeinnahmen, die sie ganz normal versteuern müssen. Aber man ist da nicht im Arbeitsrecht.
Und wie ist es bei Verletzungen?
Und die Arbeitgeber kriegen dafür eben eine Entschädigung. Und bei Verletzungen auch.
Also ehrlich gesagt, dein Argument, warum die, oder deine Vorstellung, dass die Teilnehmer der Super League, also die Spieler, nicht mehr Nationalspieler sein sollen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum? Im Übrigen aber, also unter Qualitätsgesichtspunkten hat man mit einer Super League wahrscheinlich ohnehin eine Club-Weltmeisterschaft. Also die Qualität der Spiele wird wahrscheinlich ohnehin deutlich besser sein, als man das jemals bei Welt- und Europameisterschaften sehen kann.
Das ist natürlich noch ein zusätzliches Argument für eine Super League. Da hat man immer eine Weltmeisterschaft. Sensationell.
Ja, Wahnsinn, oder?
Sensationell. Besser geht's gar nicht. Der beste Sport. Gibt ja welche, die interessieren sich nicht für Vereine, die interessieren sich für Sport. Ja. Ich kenne sogar Leute, die interessieren sich.
Olli Fritsch ist ein großer Vertreter davon. Qualitätsfußball. Ein
Bekannter von mir sagt, das Höchste für ihn ist die Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir ja bekanntermaßen wissen, dass da eben nicht nur die besten Vereine mit Mannschaften mitspielen, sondern tendenziell eher bei einer Europameisterschaft oder eben Champions League ab Viertelfinale. Aber es gibt Leute, die tatsächlich sagen, für sie ist Nationalmannschaft das Höchste der Gefühle.
Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Das Höchste aber, der Gefühle, in welchem Sinne? Es gibt ja auch Millionen von Fußballfans, die nur WM gucken und sonst kein Fußball.
Gibt's auch.
Bin mal gespannt, wie das jetzt diesen November, Dezember ist, ob die da alle noch gucken. Aber das ist ein anderer Podcast. Wir haben ja vorhin kurz drüber geredet, was für Hebel die UEFA in Bewegung gesetzt hat, um Vereine dran zu hindern, die UEFA und den Geltungsbereich der UEFA zu verlassen. Welche Mittel hat denn eigentlich der DFB jetzt schon, um einen Verein, nehmen wir mal Bayern und Dortmund, daran zu hindern, die Bundesliga zu verlassen, den Geltungsbereich des DFB zu verlassen?
Naja, es gibt Verträge. Die Clubs haben Lizenzverträge mit der DFL, die müssen sie einhalten.
Also das wusste ich als Lizenzverträge, als Nicht-Jurist wusste ich das nicht. Also, dass da sozusagen extra Verträge geschlossen werden.
Ja, also wenn jetzt beispielsweise, wer ist gerade in der dritten Liga Tabellenführer, weißt du das?
1860.
1860, wenn 1860 aufsteigt, dann, also im März geht das Lizenzierungsverfahren dann los. Also für alle, die im März noch theoretisch die Möglichkeit haben, aufzusteigen, müssen die Lizenzunterlagen für die höhere Liga einreichen. Und die wird dann von der DFL geprüft und dann gibt es entweder Auflagen, wenn nicht alles stimmt, oder die Lizenz wird dann unter Bedingungen erteilt für die Aufsteiger und dann ist dieser Lizenzvertrag mit der DFL geschlossen und gilt für die nächste Saison.
Mhm. Mhm. Gut, dann noch die letzte Frage. Und dann kommen wir mal zum Ende. Wenn jetzt jemand so ein Ligensystem verlässt, hat das denn auch Vertragsstrafen zu folgen?
Na, also zumindest, ich weiß nicht, ob Vertragsstrafen geregelt sind, aber du hast erstmal den Lizenzentzug und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Schadensersatzansprüche im Raum stehen.
Durch Verträge, Fernsehverträge, die dann nicht mehr erfüllt werden beispielsweise.
Ja, das ist dann quasi so eine Schadensersatzkette, ne? Weil du hast Fernsehverträge und die Inhaber der Fernsehrechte gehen natürlich davon aus, dass ein Verein wie Bayern München, Zugpferd der Liga, da auch mitspielt und wenn die jetzt ausscheiden würden, dann würde es wahrscheinlich jedenfalls nach deutschem Recht Instrumentarien geben, vielleicht sogar den Vertrag zu kündigen, weil man unter falschen Voraussetzungen oder unter bestimmten Voraussetzungen die Rechte erworben hat und jetzt möglicherweise dann Einbußen hat durch eine schwierigere Vermarktung, wenn Bayern nicht mehr dabei ist. Und du hast Schadensersatzansprüche.
Vielleicht nochmal zu den Vertragsstrafen. Also das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt. Also die immensen Vertragsstrafenandrohungen der UEFA gegen diese drei Clubs, da hat die UEFA ja fallen lassen, weil sie, glaube ich, eingesehen hat, dass die nicht durchsetzbar gewesen wären. Ja, weil die Höhe unangemessen hoch war und weil es nirgends eine Grundlage hatte für diese Vertragsstrafen. Also Vertragsstrafen müssen auch geregelt sein und ganz konkret geregelt sein. Dass auch die Partei, die betroffen ist, davon von vornherein weiß, was ihr bevorsteht, wenn sie tatsächlich in die Situation kommt. Ja?
Allerletzte Frage. Wie findet ihr als Juristen diesen ganzen Komplex? Ist das für euch so ein Eldorado, wo ihr sagt, wow, endlich wird über so eine grundsätzliche Sache mal geredet?
Ja. Also nicht nur als
Jurist. Geschlossene Frage, sorry.
Nicht, also völlig klar. Ich meine, das ist dass gerade im Fußball, um mal das konkret jetzt das Beispiel zu nehmen, einfach ein Wettbewerbsungleichgewicht über die Jahre entstanden ist, merkt man an allen Ecken und Enden. Also jeder, mit dem man sich drüber unterhält, das ist irgendwie das beherrschende Thema. Und dass dieses Thema mal irgendwie angepackt und geregelt wird, finde ich zwingend. Also weil ansonsten verliert man den Spaß am Fußball und es wird letztlich dem Fußball nur schaden.
Also wenn wir jetzt direkt verfahrensbeteiligt wären, dürften wir natürlich hier nicht so offen darüber reden, wobei wir jetzt nur abstrakt darüber geredet hatten. War
jetzt keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Verfahrensgeheimnisse. Aber also ich finde das Thema mega spannend einfach, weil es sozusagen auch ja kein abgeschlossenes Thema hat, sondern alle Bereiche des Sportrechts werden da erfasst von, also sowohl Verbandsrecht, Gesellschaftsrecht, die Kartellrecht, die Frage, wie man wieder die nationalen Ligen ausgeglichener gestalten kann, ist zwar eine rechtspolitische Frage, aber muss sich auch immer im Rahmen des Rechts eben auch bewerkstelligen lassen. Und da spielt ja auch dieses 50+1 Thema ne keine unwesentliche Rolle dabei, ja. Und insofern, also für mich ist das spannendste Verfahren, also neben 50+1, seit Bosman.
Würde euch das Thema anders berühren, wenn ihr keine Sportfans wärt?
Ja, klar. Gar nicht.
Wenn wir keine Sportfans wären?
Ja, also würdet ihr auch über gewisse Sachen anders urteilen? Über diesen ganzen Komplex, wenn ihr jetzt keine Sportfans wärt.
Also im Prinzip ist das auch eine wirklich herausragende Frage, Martin, weil ich glaube, man kann über das Thema nur diskutieren, wenn man Sportfan ist, weil ansonsten ist man gar nicht, wenn man das Sportsystem als solches nicht kennt, dann sollte man über dieses Thema nicht reden. Weil man dann keine Ahnung hat, über was man redet.
Also das ist generell eine Frage bei uns Juristen, die idealerweise hat man ja seinen juristischen Werdegang auch so ein bisschen mit Blick darauf, was einen wirklich im Leben interessiert, weil Jura so vielschichtig ist. Also wenn du kein Interesse am Datenschutzrecht hast, weil dir das alles irgendwie zu politisch ist und zu aufgeladen, dann wirst du auch nicht in diesen Bereich reingehen und wirst da auch nicht glücklich werden. Und wenn du dich nicht für Sport interessierst, dann hast du im Sportrecht auch nichts verloren. Also dann können die juristischen Fragen noch so interessant sein.
Ja, aber das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil es wirklich Kartellrechtler gibt, die von Sport keine Ahnung haben und denken, sie könnten es allein mit dem vorhandenen wirtschaftlichen Background lösen.
Ja, aber diese Vorsicht, Fälle. Vorsicht, Holger. Ich finde, also so ein bisschen Distanz tut uns Juristen auch gut.
Selbstverständlich.
Und keine Frage. Man merkt ja, wie emotional du es siehst. Aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass als es auch in den letzten 10 bis 15 Jahren so losging, dass diese Verbandsgerichtsbarkeit, die immer so ihr eigenes Süppchen gekocht hat, dass die dann plötzlich mal in verschiedenen Verfahren überprüft wurde durch nationale Gerichte, durch Zivilgerichte, als die Geschichte mit dem Kartellrecht kam, fand ich das persönlich gut, fand ich eine gute Tendenz, auch wenn da dann vielleicht mal Juristen dran gesessen haben, die jetzt irgendwie nicht so dem Sport verbunden waren. Aber diese Sichtweise von außen auf die Dinge, diese nüchterne Sichtweise finde ich wichtig. Also der Sport darf nicht nur in sein eigenes Süppchen kochen.
Könntet ihr nicht mehr zustimmen? Also gerade die Verbandsgerichtsbarkeit, da liegt noch viel im Argen und ist noch viel Verbesserungspotenzial, weil sich da die Richter an den Verbänden noch aus den Vereinen und aus dem Verband rekrutieren, was natürlich keine Unabhängigkeit gewährleistet von vornherein. Deswegen sind ja Verbandsgerichte auch keine Schiedsgerichte, um das nochmal zu erwähnen. Und ganz wichtig auch, dass in den Genehmigungsvoraussetzungen, die die UEFA jetzt veröffentlicht hat, dass da ja auch der CAS als unabhängiges Schiedsgericht erwähnt wird, was natürlich, eine private Liga, die sich gründen soll automatisch sich dem Rechtssystem des CAS unterwerfen.
Der CAS ist normal für Nicht-Juristen.
Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne, der eben ein echtes Schiedsgericht muss immer unabhängig sein und es ist immer noch nicht ein für alle Mal geklärt, ob der CAS überhaupt ein unabhängiges Schiedsgericht ist. Also ich glaube, das Schweizer, wie heißt da das höchste Gericht in der Schweiz? Das Schweizer Bundesgericht hat entschieden, dass es Kassel ein echtes Schiedsgericht ist. Aber es gibt wohl da immer noch Restzweifel in anderen Jurisdiktionen. Und wenn jetzt eine private Liga, die sich gründet, automatisch unterschreiben soll, ja, ich unterwerfe mich der Rechtsprechung des CAS und der Schiedsgerichtbarkeit des CAS, ist es da automatisch auch sozusagen, man willigt in dieses UEFA-System komplett ein. Und da gibt es noch in diesen Genehmigungsvoraussetzungen mehrere Vorschriften, die auch klar diese Dominanz der UEFA zeigen, und keine private Liga, die sich gründet, könnte das eigentlich jemals unterschreiben.
Da habe ich noch mal eine Frage. Wo sitzt die UEFA eigentlich?
In Genf.
Wie kann Nyon?
Achso, nee, schön,
Nyon. Nyon liegt in der Schweiz, wenn ich richtig geografisch unterwegs bin. Wie kann eigentlich, inwiefern ist das relevant, dass in einem Nicht-EU-Land die UEFA sitzt und der EuGH über den ganzen Apparat?
Im Kartellrecht gilt das Auswirkungsprinzip. Das heißt, da, wo sich die Maßnahme auswirkt, ist europäisches Kartellrecht anwendbar.
Okay, und geht dann auch auf Schweizer Grund und Boden, also für Schweizer Vereine
beispielsweise? Umgekehrt, also die Norm wirkt sich auf deutschen Grund und Boden aus.
Genau, aber es gibt ja auch Schweizer Grund und Boden, die in der Champions League oder so Europa League spielen.
Na, das ist dann egal. Also es muss nur sozusagen grenzüberschreitend. Zwei EU-Länder müssen von dieser Maßnahme betroffen sein. Und das reicht, um europäisches Kartellrecht zur Anwendung zu bringen.
Okay, gut erklärt. Ja, ich habe noch eine ganz, ganz gemeine Frage, ganz zum Schluss. Wie sehr habt ihr heute die andere Hälfte von Liebling Bossmann vermisst?
Wie gemein.
Ja, also das ist eine Frage, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber es ist zu viert immer, immer schön. Vier gewinnt.
Und wir drei waren heute kein schönes Quartett.
Och. Na, natürlich, weil es war komplett anders. Ja?
Ist doch ein anderes Format einfach. Und wir sind demnächst, sitzen wir dann auch wieder zu vier zusammen und haben andere Themen.
Ich bin gespannt, wie die anderen beiden die Folge kommentieren werden.
Ich auch. Gut, dann habt ihr es jetzt überstanden. Habt ihr noch irgendwas zu sagen von euch aus, euer Schlussplädoyer?
Nö, aber ich würde mich freuen, wenn wir zu gegebener Zeit dann wieder zusammensitzen und mal rückblicken auf das, was wir heute so alles verzapft haben. Und was dann, also nehmen wir uns doch einfach den Termin der Entscheidung. Und wenn die Entscheidungsgründe vorliegen, dann setzen wir uns nochmal zusammen.
Was ist denn das für ein Wochentag? Wenn es Montag ist, können wir uns ja hier wieder in den Raum setzen.
Nachmittag. Es muss ja nicht der Termin sein. Das machen wir dann ein bisschen später.
Ja. Ach so, ich dachte, wir machen so live. Mit Livestream.
Nee, das kann man sowieso nicht
vorhersehen,
wenn die PM rausgeht.
Holger, können wir doch einen Vlog machen, ne?
Ja. Ja, am besten noch direkt mit meinem
neuen. Ich kenne ein paar Influencer. Ich kenne ein paar Influencer, die können das auch so begleiten mit Kameras und so.
Ja. Ach, jetzt kommen die ganzen Insider hier.
Ja, das versteht doch keiner.
Wen es interessiert, der wird uns jetzt folgen und privaten Kontakt suchen.
Genau.
Ja? Also
genau.
Irgendein Benefit müssen wir doch von dem
ganzen. Ja, oder ja. Ich stelle einfach die Frage, was haltet ihr von, wie loggern in den deutschen Fußballstadien?
Das ist, das wäre doch was für euch, ne? Kai aus der Kiste nächste Mal.
Oh ja. Ja,
dann kommt da Holger so raus.
Guter Punkt.
Ja. Oder inwiefern Social Media juristisch relevant ist. Ne?
Ja, das ist ja eines der Themen, die Fabian tatsächlich öfter mal auf dem Tisch hat.
Und wir wollten uns ja mal mit Delay Sports beschäftigen demnächst.
Oh ja,
das ist Stichwort Influencer und
ganz,
Reichweite.
Ganz,
und
so ganz spannendes Thema.
Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge aufnehmen. Und das ist tatsächlich, also dieses Themenfeld.
Das hört man dann in der nächsten Folge, Liebling Bossmann.
Genau.
Oh, schöner Cliffhanger.
Ja.
Geil.
Ja.
Gut, dann danke, dass ich hier Kaffee und Wasser trinken durfte. Ja?
Ich habe jetzt noch eine Flasche Sekt vorbereitet.
Machen wir dann, ne? Machen wir.
Whisky ist leider aus.
Ach Mensch, schade. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, dass ich bei euch sein durfte im Podcast. Und schön, dass ihr bei mir im Podcast wart.
Ja, vielen Dank.
Genau, ich hoffe auch unseren ZuhörerInnen hat das sehr gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt an, wenn man euch was fragen will, wen schreibt man da? Habt ihr eine E-Mail-Adresse?
Also
ihr könnt uns über Twitter schreiben, eine DM.
Genau, Liebling-Bosmann oder auf Instagram sind wir auch. Ja, ansonsten, wenn ihr Liebling-Bosmann googelt, findet ihr uns auch direkt.
Und wer all das nicht machen will, kann auch mir eine E-Mail schreiben an kontakt@plattsport.de und ich leite es dann an euch weiter.
So machen wir es.
Vielen Dank, Martin. Ja. Genau. Und wo findet man euch im Internet? Also Instagram, Twitter, das war's?
Ja, eine Website haben wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Also ihr findet uns natürlich auch auf den einschlägigen Podcast-Kanälen, in den Podcast-Apps.
Abonnieren, ne?
Ja, genau.
Reicht, bewerten.
Reicht völlig.
Ja.
Ich habe übrigens eine Domain gesichert für uns, Fabian.
Ach nee.
Ja. Sportjuristen.de.
Ich habe uns übrigens eine Marke eintragen lassen.
Ja, sehr gut.
Auf meinen Namen.
Ja, genau. Das sind die richtigen.
Nun gut.
Also hier nochmal heylink.me/lieblingbosmann in einem. Da findet man auch die Links zu den Podcatchern dann auch.
Und auch in den Shownotes steht das dann drin.
Genau. Ja.
Super, merkt euch das bitte alles.
Ja, und Plattsport, einfach Plattsport eingeben. Außer Twitter sind wir überall.
Ja, genau. Übrigens mit P am
Anfang. Ja, genau, und nicht Blatt. Ja. Plattsport. Schön.
Okay, Jean-Claude,
ja. Das grüßen. Jungs, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich schaffe es jetzt nicht mehr zu Christoph Biermann, leider.
Das, vielleicht kommt er irgendwann zu dir.
Das glaube ich.
Dann können wir noch weiterreden, ne?
Ja, ja.
Habt ihr noch ein juristisches Thema, über das ihr heute unbedingt noch reden wollt?
Auf keinen Fall.
Okay, bis dann.
Ciao, tschüss. Ciao.
Ciao.